danke dir, dass du uns jetzt einladest. Kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend und ich danke, dass du jeden erquickst, jeden belebst, jeden inspirierst, jeden salbst, der hier ist und jeden heilst, der irgendwo schwach, krank ist und auch diejenigen, die sich unserer Fürbitte anbefohlen haben. Wir segnen sie vom Hause Gottes. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne uns. Lass uns Platz nehmen. Halleluja. Wir sind eingeladen, Gäste Gottes zu sein, am Tisch des Herrn zu sitzen. Das ist alles gedeckt, die leckersten Speisen, du darfst zugreifen. Und es liegt an dir, wenn du hungrig nach Hause gehst. Heute Abend möchte ich dich einladen zu den Veranstaltungen. Mein Thema ist übernatürliche Veränderung. Gott verändert dich von draußen. Weißt du, von der Ferne, vom Abseits. Vom Himmel her, von oben. Von der Herrlichkeit. Wir werden vom Thron Gottes verändert, diese übernatürliche Veränderung. Aber bevor ich darüber spreche, ich lade dich noch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Nimm diesen Zettel, wenn du hast, und schau, was in Frage kommt. Am Samstag, morgen also, Gott will dich vollenden. Also auch wieder etwas, was Gott machen möchte. Er möchte dich vollenden. Wir sind noch nicht fertig. Als Menschen, wenn wir geboren werden, wir sind so halb fertig, dreiviertel fertig oder ja vielleicht auch nur 80% fertig. Gott will das i-Tüpfelchen auf unserem Leben geben. Dann am Sonntag um 10 Uhr, Gott ist immer für uns, nicht gegen uns. Gott ist immer für uns. Gott war noch nie gegen uns. Gott hat uns noch nie gehasst. Auch wenn wir Sünder waren und verloren waren, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, wenn wir an ihn glauben, dass wir nicht verloren gehen sollen. Also Gott ist immer für uns. Und dann am Mittwoch, du sollst ein Heiliger werden. Großartige Botschaft. Ein Heiliger. Und dann sind wir hier lauter Heilige dann am Schluss, weil wir das kapiert haben, begriffen haben. Einer unter euch ist der Messias. Einer unter euch ist ein Heiliger. Oder wie wird man ein Heiliger und was das ist? Heute Abend über natürliche Veränderungen. Also Veränderungen, die ja so von drüben kommen. Von der anderen Seite, also beeinflusst von Gott. In meiner Bibel steht, wo Gott sagt zum Volk Gottes, deine Wege sind nicht unsere Wege und deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, so hoch wie der Himmel von der Erde ist, so weit unterscheiden sich unsere Gedanken und unsere Wege. Also Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und das ist schon das Problem, wo wir stehen. Wie kann ich Kind Gottes sein, wenn ich nicht seine Wege gehen kann? Wie kann ich Kind Gottes sein, wenn ich nicht seine Gedanken denken kann? Also wir brauchen diese Veränderung, dass wir so werden wie er oder er, wie wir sind. Also sich anpassen. Und das ist diese Veränderung. Du weißt, was ist. Du weißt, was wir brauchen. Gott weiß, was ist und was wir brauchen. Und so jetzt treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Das ist übernatürliche Veränderung, wie ich hier sehe und wie ich durch die Gnade Gottes euch weiterbringen möchte. Übernatürlich ist für dich alles, was für dich fremd ist, was du nicht kennst. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht. Oder isst oder schweißt. Übernatürlich ist alles, was ausländisch ist. Und zuerst einmal, wenn wir Kinder Gottes werden, wir sind Fremde. Wir sprechen die Sprache des Himmels nicht. Wir kennen die Gewohnheiten des Himmels nicht. Wir waren noch nie dort. Und dann sollen wir himmlisch werden. Geistlich werden, göttlich werden. So, das ist für uns alles fremd. Also ich muss mich jetzt anpassen und dorthin arbeiten. Für dich ist alles fremd. Wenn du dich bekehrst, weißt du hast noch nie gehört von dem und dem und dem. Ich werde nie vergessen, bei uns in der Kirche drüben hat sich jemand aus der DDR bekehrt, ein Journalist bei Neues Deutschland. Und da kommt er nach einer Weile zu mir und sagt, Bruder Matthäus, Entschuldigung, aber ich habe ein Problem. Da heißt es immer, der Markus, der Lukas, der Johannes, haben die keinen Familiennamen gehabt. Und Journalist eigentlich, sollte eigentlich wissen, haben die keinen Familiennamen gehabt? Maria, Magdalena oder Petrus, haben die keinen Familiennamen gehabt? Gute Frage. Wenn du das nicht kennst oder nicht in diesem Fahrwasser bist, da denkst du, was sind das? Die Leute, haben die keine Familiennamen oder wie gehören sie das und wer ist wer jetzt? Da gibt es Haufen Magdalenas in der Bibel und Haufen Marias. Welche Maria, wo ist sie zuzuordnen? Ich machte ja Apostelgeschichte durch oder auch jetzt Lukas Evangelium. Wer ist wo mit wem verwandt? Und du wirst verblüfft sein, wer alles miteinander verwandt ist. Also liest mal euer Lukas und dann werdet ihr merken, der halbe Jüngerkreis ist verwandt. Cousins und Cousinen und so weiter, die da mit Jesus zusammenlaufen, also sind miteinander verwandt. So, wenn du neu bist, irgendwo bist, alles fremd, du guckst zuerst mal, beobachtest, wie machen die das? Also ich mache das meistens so, wie benehmen die sich? Als ich das erste Mal in einer Kirche war, christliche Kirche, evangelische Kirche, war noch nie in der Kirche, also ich meine, ich habe schon gesehen von außen, dass die sich bekreuzigen und dies und jenes machen, aber da hat mein Freund mich eingeladen in die Kirche und der stand und hat ein Gebet gesprochen, irgendwas muss er gesprochen haben, ich stand auch und als er sich setzte, setzte ich mich auch, also wird immer so angepasst, dann habe ich ihn gefragt, so, sag mal, was hast du da gemacht, wo du so gestanden bist und Hände gefaltet hast, dann sagte er, ich habe auf 10 gezählt. Kann man es auch machen. Also, und ich habe auch das nächste Mal, als ich wieder mal in die Kirche war, ich war so doof, zähle ich auch bis 10 und setz mich. Weil du, wenn du das nicht kannst, du musst aufgeklärt werden. Also das Übernatürliche ist für dich alles fremd, bist nicht gewohnt, geh wohl irgendwo hin. In einen Tempel oder irgendwie, was du nicht kennst, wie machen die das und so weiter. Und du möchtest dabei sein. So, solange du Gott nicht kennst, mit ihm noch nicht so auf du und du bist vertraut, dann ist dir alles Übernatürliche so befremdend, komisch. Aber wenn du einmal drin bist und die Gott erlebt und erfahren hast, dann ist es kein Problem, Hände hoch zu heben, sonst denken die, ja mal, was machen die? Also wenn du ein Insider bist und deshalb diese übernatürliche Veränderung ist, dass du bei Gott ein Insider wirst. Nicht nur ein Outsider, so von draußen, so beobachtest, was der alles macht, wie er arbeitet und funktioniert. Solange du Gott noch nicht ganz persönlich so kennst oder das übernatürlich nicht kennst, erstaunst du über alles. Weißt du, für mich, wenn ich am Anfang, da war ich verblüfft. Ach, guck mal, Gebetserhörung. Ist das nicht fantastisch? Für mich heutzutage, wenn ich so nach 40 Jahren Dienst, ist Gebetserhörung was ganz Praktisches, wie 1 und 1, 2 ist. Wenn ich zum Schalter gehe, drücke auf den Schalter, schalte ich aus und Licht ist aus. Und schalte ich an, ist es wieder Licht an. So, das ist normal, aber stell dir mal vor, du bist fremd und kennst sowas nicht und gehst zum Schalter und sagst, ja, wie soll hier das Licht ausgehen oder angehen? Wie soll das machen? Weißt du, wenn du sowas nie gesehen hast, als die Russen, weißt du, diese Russen, die armen Seelen, als die Russen hier in Deutschland waren, dann haben sie die Wasserhähne abgeschraubt und mitgenommen, sie wollen auch, dass bei ihnen zu Hause das Wasser aus der Wand rauskommt. Oder so, verstehst du was? Aber da muss eine Wasserleitung da sein. Da muss die Infrastruktur stimmen. Und es reicht nicht nur, den Wasserhahn mitnehmen und dann in die Wand reinschrauben, da kommt bei uns auch das Wasser aus der Wand raus. Versteht ihr mich? Wir staunen über die Kleinigkeit, aber je mehr du mit Gott lebst, oder jetzt, ich spreche jetzt Gott und geistliches Leben und Glaubensleben, je mehr und desto intensiver ist es und das nimmst du selbstverständlich. Du kannst es. Du weißt es und verstehst und so weiter. Aber wenn du nicht kennst, selbst wenn deinem Käfer vorbeiläuft, denkst du, Mensch, das ist ein Wunder. Das hat Gott getan. Freilich hat er den Käfer geschaffen und hat bei dir vorbeigeschickt, damit du nicht so langweilig oder nicht langweiligst. Wir sind schockiert manchmal, auch wenn merkwürdige Sachen passieren. Guck mal, so ungeschickt. Da fällt einem aus der Hand, da verlierst du was und verlegst was. Wir sind manchmal so ergriffen und erschüttert oder erstaunt, haut uns einfach mal um. Aber wenn du intensiv mit Gott lebst, ihn persönlich kennst, ist dir nichts mehr befremdlich, wenn du ein Insider geworden bist. Also die übernatürliche Veränderung heißt, dass du integriert wirst, dass du deine Identität findest. Wenn du Gott erkennst und sehr gut kennst, dann hast du keine Angst mehr, sonst fürchtest du dich. Hoffentlich kriege ich keinen Schlag. Aber wenn du weißt, Plus und Minus beim Strom, elektrischen Strom, dann kannst du da einfach hantieren und dir passiert nichts. Aber wenn du dich nicht auskennst, nur eine dumme Bewegung und schon knallt es. Oder ein kurzer. Oder ist alles dunkel und hast ein Blackout. So, mit der Erkenntnis Gottes steht und fällt alles. Auch diese Veränderung, je mehr du weißt, desto weniger Angst hast du. Kannst die Sachen irgendwo einordnen. Deshalb, ich rate euch immer, wenn einer noch nicht bei der Gemeindebibelschule ist und nicht das Wort Gottes studiert, fange das an. Das kann dir nicht schaden. Du lernst immer mehr, blickst immer mehr durch, hast eine bessere Durchsicht oder Übersicht über Sachen, verstehst das alles. Mensch, ist alles ganz natürlich. Warum habe ich das vorher nicht gewusst? Warum hat man mir nicht das gesagt? Und ich habe mich so gesorgt und Angst gehabt, da könnte ich was Dummes machen. Wenn du einmal die Gesetze des Geistes verstehst, verstanden hast, dieses Aha-Erlebnis hattest, dann ist dir alles, was so fremd ist, nicht mehr unbegreiflich. Du weißt, dass der Heilige Geist wirkt. Wenn ich auf Gott höre, spricht er. Wenn ich sein Wort nehme, redet er zu mir. Wenn ich mit ihm rede, wenn ich sage, aber lieber Vater, dann antwortet er mir. Und Gott ist nicht ferne von einem jeglichen von uns. Manche sind schockiert, wenn merkwürdige Dinge um sie herum geschehen. Sind schockiert, warum musste mir das alles passieren? Du musst wissen, es gibt einen Teufel, einen Widersacher, der dir immer wieder über die Quere läuft und dich immer von dem und jenem abhalten möchte, dich blockieren möchte, dass du ja nicht glücklich wirst, dass du ja nicht fröhlich wirst, dass du ja nicht Erfolg hast, dass du ja nicht gesegnet wirst, dass du ja nicht bei Gott durchkommst. Deshalb piepst du schon in der Leitung, du hast noch gar nicht gewählt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und denkst, mein Gott, was habe ich? Ich habe doch die richtige Nummer gewählt und habe doch keinen Anschluss unter dieser Nummer. Das ist der Teufel, der möchte dich abhalten, dass du nicht zu Gott durchkommst. So, was macht man, wenn man die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen? Was macht man? Nichts gefangen. Die ganze Nacht gearbeitet und den ganzen Tag gearbeitet und nochmals die ganze Nacht gearbeitet und nichts bewirkt. So, entweder will dich der Teufel, dass du nichts fängst, alle Fische verscheuchte in deiner Gegend. Ist eine Möglichkeit. Oder der Teufel möchte, dass du verzweifelst dabei. Also wenn solche Sachen passieren, die Jünger haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und die waren lieb. Die haben dem Herrn Jesus ihr Boot zur Verfügung gestellt zum Predigen. Die haben ihn begleitet und beschützt und standen ihm zur Seite. Und als Resultat ist, die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Da muss irgendwas nicht stimmen. Und viele Leute würden sagen, also weißt du, mein Beruf, ich verstehe meinen Beruf nicht mehr. Jetzt gebe ich mein Handwerk auf, jetzt gehe ich lieber und mache was anderes. Das machen viele Leute so. Oder will Gott mir hier etwas lehren? Weißt du, dass wir nicht aufgeben? Genau das ist, wie verändere ich mich? Alles kommt aus der unsichtbaren Welt auf mich zu. Und da, zuerst ist es die Frage, der Teufel. Das ist für uns natürlich, der ist unser Widersacher und der uns Widerstand bietet. Der will mich verhindern, dass ich verhungere, arbeitslos werde, dass mit mir nicht vorwärts geht. Oder will Gott mir etwas anderes zeigen, dass ich sogar mitten am helllichten Tag einen guten Fang mache. Und auf dein Wort hin, sagt Petrus nachher, auf dein Wort will ich ausfahren und nochmals einen Fang tun. Und ich werde nicht kapitulieren, ich werde nicht aufgeben. Ich fahre auf dein Wort. Und selbst wenn es Mittag ist, du lernst hier in einer anderen Dimension zu leben, dich zu leiten von dem Übernatürlichen. Auf dein Wort. Dieses Rema-Wort, dieses inspirierte Wort Gottes. Oder wenn der Esel nicht mehr will. Hast du auch schon so einen störrischen Esel bei dir zu Hause? Der will es absolut nicht. Der stellt sich auf die Hinterfüße, kann zerren, so viel du willst, kann schimpfen, kann schlagen, kann brüllen. Der Esel will nicht. Beim Propheten Biliams. Und der Mann war bestimmt ein Prophet, ein Berufsprophet. Der hat sein Handwerk verstanden. Aber der Esel, der bewegt sich nicht von der Stelle. Du dummer Esel. Und was ist das? Verstehst du? Veränderung aus der übernatürlichen Welt. Hier will der liebe Gott etwas zeigen. Mann, du gehst in die falsche Richtung. Du gehst in die falsche Richtung. Du bist dabei, eine Dummheit zu begehen. Oder der andere, der fährt rüber nach Tarsis und mittendrin im Mittelmeer kommt ein Sturm auf, es ist Katastrophe. Es geht nicht mehr vorwärts und nicht rückwärts. Also die sehen keine Sonne mehr. Was ist da los? Der war auf der Flucht vor Gott und Gott will ihn wieder zurückholen. Also du siehst, die Umstände, die unsichtbare Welt arbeitet an uns, dass wir dorthin kommen, wo Gott uns haben will, oder dort nicht hinkommen, wo Gott uns nicht haben will. Also du wirst mehr von der unsichtbaren Welt beeinflusst, als du denkst. Oder plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, du hör mal, ich habe ein Wort für dich, einen Gedanken. Heute Morgen habe ich gebetet und es ist mir groß geworden, da solltest du mal nachdenken darüber. Und das ist natürlich dein Problem, was du nachher machst oder wie du damit umgehst. So, der Esel steht im Weg, der Sturm peitscht einen, die Wellen ins Gesicht und du sagst, was machen wir falsch? Gott will uns leiten. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Du glaubst, Glaub nicht, dass der Heiland dich schön an der Hand nimmt und sagt, jetzt komm mal, jetzt gehen wir mal spazieren. Ich will dich führen und so weiter. Nein. Weißt du, wir werden getrieben, wir werden gedrängt, wir werden aufgehalten. Der Geist Gottes wehrte uns. Siehst du, den Apostel Paulus, in Kleinasien, Hals abgeschnürt, keine Luft bekommen, keine Freiheit gehabt, keine Freudigkeit gehabt. Also, kein Anlass, keine Einstiegsmöglichkeit, keiner hat sie eingeladen mehr. Kaum Zuhörer, wenn sie Freiversammlung machten, da war niemand da, die liefen alle weg. Da stimmt doch was nicht. Das heißt, und der Geist wehrte uns. Also der Geist fördert uns und der Geist kann uns wehren. Also wir werden verändert, unsere Lebensrichtung, unser Aufgabengebiet, unseren Horizont und alles. Wir werden geführt von dem Heiligen Geist. Und dann schläft er nachts und sieht diesen Traum, komm herüber aus Mazedonien, komm und hilf uns. Du siehst also, wie Gott leidet. Und im Traum hat Paulus, wenn du die Apostelgeschichte durchgelesen hast, im Traum hat er die ganzen Leitungen und wie er es handhaben soll und wo er hingehen soll und was er machen soll. Die Stimme Gottes hat ihm klipp und klar gesagt, was er tun soll, dass er sich nicht fürchten soll. Also der Heilige Geist ermutigt uns und das ist schon eine gewaltige Sache für unser Leben, die Veränderung. Hab keine Angst. Da passiert nichts, geht die Welt nicht unter. Geh, fürchte dich nicht vor den Juden, fürchte dich nicht vor den Athenern, fürchte dich nicht vor den Korinthern, fürchte dich nicht vor den Ephesern, geh. Ich bin mit dir. Verändert von der anderen Welt. Es gibt nochmals, wie wir auch manchmal beeinflusst werden, positiv wie negativ. Wir beten, du betest und du weißt, das ist Gottes Weg, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Plan für mich. Ich habe es im Glauben bekommen. Aber keine Antwort. Keine Antwort. Da kommt nichts durch. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, 21 Tage betest du schon ganz fleißig, fastest doch dabei. Und was ist da gewesen beim Daniel? Der Fürst von Medien und Persien hat es verhindert, versucht zu verhindern. Manchmal sind es Mächte, die nicht wollen, dass dein Gebet erhört wird. Die nicht wollen, dass du das Wunder erlebst, dass du die Führung Gottes erlebst, dass du die Verheißung bekommst. Die wollen nicht. Und manchmal sind die Leute so hart, so dass der Teufel nicht durchlässt. 21 Tage widerstand der Fürst von Medien und Persien. So, dass deine Gebete nicht durchkommen, dass du nicht gesegnet wirst, dass du nicht glücklich wirst, dass es dir nicht gut geht. Das sind Mächte. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die uns sich ständig in die Quere stellen. Und glaub mir, die mögen dich. Die sind hinter dir her. Die blockieren dich, wo sie nur können. Und dieses Übernatürliche. Du wirst verändert vom Übernatürlichen. Und ich frage mich, als ich so mich vorbereitet habe, was ist schon natürlich und normal? Wenn wir über das Übernatürliche sprechen, was ist denn eigentlich normal und natürlich? Wir leben in so einer verrückten Welt. Ob du es glaubst oder nicht. Menschen fliegen wie Vögel. Das ist schon verrückt. Rasen zum Mond. Oder fliegen zum Mond und rasen wie der Blitz. Das, was vielleicht vor 100 Jahren nicht möglich war oder vor 200 Jahren nicht denkbar war. Also diese Welt, in der wir leben, ist schon so technisch so verrückt. Und deshalb ist auch unser Alltag so verrückt programmiert. Alles schnell, 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 schnell. Du kommst heute gar nicht mehr mit. Die Technik überholt sich. Was ist heute noch normal? Und wenn man früher erzählt hätte, wenn du deinen, Großeltern erzählt hättest, du, wir telefonieren, wir haben so ein Stück Holz oder Plastik oder was weiß ich, so ein Stück, und wir reden, da denken die, das sind Götter. Du wärst göttlich schon. Und dann kannst du gleich hier Deutsch sprechen und in Japan hören sie Japanisch. Alles schon möglich. So. Weißt du, das ist alles schon übernatürlich. Was du nicht kennst und nicht weißt, deine Großeltern oder Urgroßeltern, das wäre für die Sensation. Die würden auch gar nicht zurechtkommen mit dieser Welt, weil es übernatürlich für sie ist. Das ist so übernatürlich, so befremdlich. Die sprechen da, laufen auf der Straße, unterhalten sich, führen Selbstgespräche. Früher ging man in der Kirche, hat man gebetet und dann hat der liebe Gott die gehört, aber jetzt hört mein Nachbar sogar. Also ich weiß heute noch, also die Deutschen waren nicht so fortschrittlich, ich war in Mailand und die Damen am Kaffeetisch, da am Straßencafé, die telefonieren schon von diesem Mobilfunk. Also Deutschland war noch nicht so weit. Das ist ein bisschen zu spät dran manchmal. Aber dieses Übernatürliche. Ich will nur sagen, die Welt ist übernatürlich, was Technik anbelangt. Wir sind sehr fortschrittlich. Wir haben eines gelernt und deshalb, wie lebe ich ein übernatürliches Leben? Wir haben eines gelernt, die Naturgesetze uns dienstbar zu machen. Und wenn du die Gesetze des Geistes dir dienstbar machen lernst, zur Verfügung, wie gebrauche ich den Geist, wie gebrauche ich meinen Geist, Gottes Geist, den Heiligen Geist, wie gebrauche ich diese Mittel, die Gott hier gegeben hat, wie gebrauche ich mein Gefühl, wie gebrauche ich meinen Willen, wenn du das richtig verstanden hast, kannst du schon unheimlich viel gebrauchen. Als Newton, und er war derjenige, der so bahnbrechend war in der Naturwissenschaft, er hat nachgedacht, wie kann man das und so weiter, die Kräfte der Natur gebrauchen, bis ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Im Herbst ging er durch seinen Garten und dann fragte er sich, warum fällt der Apfel mir auf den Kopf und fliegt nicht hoch oder sonst wie? Warum fällt der Apfel runter? Was zieht ihn nach unten? Und dann hat er sich Gedanken gemacht und die Gravitationskräfte entdeckt und ausgearbeitet. Und heute, dank dieser Gravitationskräfte oder Naturwissenschaft, haben wir Möglichkeiten, die unsere Vorfahren nicht hatten. Also das Geheimnis für übernatürliches Leben ist, entdecke die Gesetze Gottes, die Gesetze des Glaubens, die Gesetze des positiven Bekennens und dann wirst du gewaltige Veränderungen erfahren. Aber das, bevor du entdeckst, musst du es erforschen, dich hinsetzen, drüber nachdenken, wie funktioniert das. Das Unbegreifliche begreifen. Und das war schon immer da. Die Gravitationskräfte waren schon Jahrtausende, Jahrmillionen schon immer da. Das gab sich was anderes. Das ganze Kosmos ist so aufgebaut. Aber du musst herausfinden, wie funktioniert das? Und deshalb frag dich, wie funktioniert das? Wie funktionieren Gebetserhörungen? Wie funktioniert Führung und Leitung? Wie kann man geführt werden? Und dann wirst du merken, dass alles so selbstverständlich ist. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Also, wie macht man das? Befiehl dem Herrn deine Wege. Dann schreibst du einen Zettel und sagst, Heiland, hier ist ein Briefkasten, dein Briefkasten. Ich habe schon Leute, die mir draußen im Briefkasten einen Brief an lieben Gott geschickt haben. Ja, anonym natürlich, kann ich nicht beantworten. Aber sowas gibt es, dass du dann einen Brief an den lieben Gott schickst. Befiehl dem Herrn deine Wege. Herr, ich brauche. Und dann sagst und schreibst auf, was du brauchst. Ganz konkret. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Wie macht man das? Wie werfe ich alle meine Sorgen auf ihn, damit ich Antwort und Lösung von drüben bekomme? Wie werfe ich alle meine Sorgen auf ihn? Nehme ich so einen Schmeiß weg? Nein. Die werden wieder zurückkommen. Ich schmeiß nach oben, kommt alles wieder runter. Also das ist nicht die Art und Weise, wie ich meine Probleme löse. Ich habe also bei mir in Heilbronn, wo wir wohnten, wohnte ein Stock tiefer und über mir wohnte so ein abgefallener halber Bruder. Und ich liege da im Liegestuhl und sonne mich und plötzlich kommt da zerknülltes Papier runter. Ich heb's auf und dann zweite Mahnung. Oder was weiß ich. Und so kam es immer wieder. Der hat es zerknüllt und zum Fenster rausgeworfen und sagte, der liebe Gott wird es schon erhören. Aber sie kam zu mir runter und dann habe ich schön gebügelt und ihn wieder hochgetragen. Ich habe gesagt, du musst die Rechnung bezahlen und nicht zum Fenster rauswerfen. Aber weißt du, aber viele Leute sagen, wirf deine Sorgen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Es nicht zum Fenster rauswerfen, sondern Gott konkret vorlegen. Wir haben in der Bibel einen Mann, der hat auch so einen Liebesbrief gekriegt da und geschimpft und gedonnert und dein Gott taugt nichts, der Gott kann nichts, der hat alle schon anderen Königreiche besiegt und sie haben alle kapituliert, aber der geht in den Tempel, legt es Gott hin und sagt, lieber Gott, bitte liest du mal das, was der Mann da schreibt, das ist mir schon schlimm genug, dir vorzulesen, also ich will mich nicht nochmals versündigen, liest du mal, was es ist, befiehl dem Herrn deine Sorgen, deine Ängste, deine Anfechtung, deine Angriffe. Und weißt du, und der liebe Gott hat es gelesen, am nächsten Morgen sagte zum Engel, hör mal, geh durch das Lager der Assyrer und erledige das für mich. Und weißt du, was er gemacht hat? In einer einzigen Nacht ging der Engel durch und 183.000 Assyrer waren liquidiert. Praktisch so viel, was der Amerikaner jetzt im Irak an Soldaten hat, alle weg. Und das mit einem Schlag. Das ist ein Skandal. Das ist, weißt du, so antwortet Gott. Aber du musst Gott abgeben. Und Gott hat zum Beispiel den Israeliten gesagt, die sollen, ja, gesagt hat er nicht, aber die haben es getan, wenn ihr Sorgen habt und so weiter, geht in das Heiligtum, bringt es vor dem Herrn, sagt es dem Herrn. Und David war dann in seiner großen Begeisterung, baut dem Herrn ein Haus. Wenn die Sorgen haben, wenn die Schwierigkeiten haben, die sollen hierher kommen und ihre Last dem Herrn abgeben. Weißt du, wie gebe ich diese Sorgen Gott ab? Wir haben den Dichter Asaf, der sagt, ich verzweifelte und verzagte, als ich sah, die Gottlosen, wie es denen so blendend geht. Ein Mercedes nach dem anderen, oder ein Esel nach dem anderen, oder ein Kamel nach dem anderen. Und denen geht es blendend, blendend, blendend. Und ich suche und trachte nach Gerechtigkeit, und mir geht es schlechter und schlechter und schlechter. Was mache ich falsch? Und dann sagt, ich verzweifelte, bis dass ich ging ins Heiligtum. Du musst manchmal, um Gott zu begegnen, muss ins Heiligtum gehen. Du brauchst einen Platz, wo heilig ist. Das kann die Gemeinde sein, aber dein Heiligtum ist zu Hause, wo du die Tür zumachen kannst und sagst, so, lieber Gott, ich will jetzt im Verborgenen dir alles sagen, was mich so öffentlich beschäftigt und bedrückt. Befiehl dem Herrn deine Sorgen. Und der ins Verborgene sieht, wird einem öffentlich vergelten. Gott sieht in das Verborgene. Und deshalb lerne mit im Verborgenen zu beten, Gott sagen, und zwar mit der Gewissheit, Gott hat mich gehört. Ich habe das gelernt, aber das kannst du auch lernen, das ist machbar. Bei mir funktioniert es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wenn ich ein Problem habe, ich bete nicht 10-mal, lieber Gott, und nochmals vortragen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Dann werde ich auch nicht tun, dann will Gott ganz was anderes mit mir. Aber ich trage einmal Gott das vor und dann warte ich auf seine Antwort. Was sagt er? Weißt du, Gott ist nicht schwerhörig. Viele Menschen denken, schwerhörig, schwer vom Begriff, kapiert es nicht, das muss man 10-mal ihm erklären, von der Seite und von der Seite und von der Seite. Du musst Gott nicht so viel erklären. Er weiß es, noch ehe sie rufen, will er antworten. So werde ganz konkret sagen, Herr, ich brauche das und das, und dann trage ihm vor, und dann, wie bete ich richtig? Und dann vergiss es, dass du ihm gesagt hast, du hast abgelegt, da ist eine Akte für dich schon angelegt im Himmel dann, und diese Akte wird von den Engeln und himmlischen Herrschern bearbeitet, Veränderung durch das Übernatürliche wird bearbeitet, und du stehst da und sagst, danke Herr, danke, oh, ich freue mich schon, ich sehe schon, die Sache kommt, und zwar 10-fach sogar, Halleluja, und ich freue mich. So, ich bettle nicht. Kinder Gottes sind keine Bettler. Und wenn wir ins Reich Gottes gekommen sind, hat die Bettelei mit uns aufgehört. Und wir betteln nicht, sondern wir sagen, Gott, ich brauche das. Und wenn ich einmal gesagt habe, einmal gebetet habe, einmal Gott vorgetragen habe, natürlich mit allem Ernst. Also ehrlich und aufrichtig und ohne irgendwelche Vorschriften, die macht nicht Gott Vorschriften. Weißt du, wir sind manchmal sehr schlau, wir wollen dem lieben Gott nachhelfen. Lieber Gott, den müssen wir so machen, schick den Frau sowieso, den Herrn sowieso dorthin oder mach das auf diese Art. Nein, Herr, ich bringe dir das Problem so, wie es ist, blank, nackt, als die Wahrheit. Und dann stehe ich da und ich fange an. Und ich habe immer gelernt in meinem Leben, in den letzten 40 Jahren, immer wenn ich Gott abgegeben habe, nicht mehr angerührt, nicht mehr angeschaut, nicht mehr nachgefragt, ich danke und ich warte nur noch, dass es kommt. Dass es passiert. Das ist, was ich tue. Gib dem Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird es wohl machen. Auf seine Art, seine Methode, wie auch immer, mit welchem Trick. So, Veränderung von oben, aber du musst es loslassen. Und dann nicht wieder, wenn der Altar ruft, wieder nach vorne gehen, und lieber Gott, guck mal, ich brauche wieder Hilfe. Nein, wenn du einmal für die Sache gebetet hast, dann hast du gebetet, schließ ab. Bittet und empfangt. Bittet und empfangt. Und der Schlüssel ist da drin, also wenn Bitten nichts ist, nicht funktioniert, nicht geht, dann ist die nächste Frage, suchet. Was ist da falsch? Ist mein Anliegen vielleicht falsch? Ist vielleicht falsch, wie ich vorgetragen habe? Vielleicht habe ich Menschen gesagt und nicht Gott. Wir sind gewohnt, immer den Menschen erzählen das öffentlich. Wenn alle hören, alle beten es dafür, irgendjemand wird eine Spende schicken. Oder haben wir es dem lieben Gott gesagt? Gott möchte, dass wir nur ihm allein sagen und sonst niemand. Dass wir nur ihm allein sagen und sonst niemand. Und wenn er es weiß, er kann helfen. Aber wenn wir schon überall ausgeplaudert haben, dann wird der Teufel kommen und uns das Gebet verhindern. Das ist nämlich die Ursache, warum die Gebete verhindert werden. Da weiß Hinz und Kunz, alle wissen, was du brauchst, Und der Teufel erst recht, er sagt, nein, das werde ich verhindern. Der kriegt das nicht und du wirst sehen, der wird dir absagen. So ist es wichtig, dass du dann suchst, was mache ich falsch. Und wenn nichts, wenn das Beten nichts nützt und Suche nichts nützt, dann werde ich klopfen. Alle Türen abklopfen, irgendeine Tür muss aufgehen. So lang klopfen und so lang poltern und so lang Lärm machen, bis die Tür aufgeht. Und irgendwo ist eine offene Tür. Oder so lange dann das Problem angehen. Bitte, und es wird euch gegeben. Suche und es wird, du wirst finden. Klopfe an und es wird dir aufgetan. Irgendwo, irgendwann wird es aufgetan, aber du musst ganz konkret bitten. Und dann ist es noch eine Sache. In der Bibel steht, es ist nicht in der Bibel, aber es steht beides in der Bibel und Augustinus hat es beides zusammengebracht. Bete und arbeite. So steht es nicht in der Bibel. In der Bibel steht bete und arbeite. Und Martin Luther hat gesagt einmal, also ich soll arbeiten, als alles beten nichts nütze und beten, als alles arbeiten nichts nütze. So, ich bete und bete und bete und dann, das nützt nichts. Dann muss ich das nächste tun, arbeiten, 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 Briefe schreiben. Du hast gesagt ja vorhin, ja, niemand sagen. Ich muss meinen Teil tun. Und wenn wir alles getan haben, dann sind wir unnütze Knechte noch immer gewesen. Und dann, Herr, ich habe mein Möglichstes getan, jetzt bist du dran. Das, was ich nicht kann, musst du machen. Also, wie arbeitet man? Wie ist das so verrückt manchmal? Ist das so Gratwanderung? Das überschneidet sich manchmal. Wenn ich krank bin, was mache ich? Zuerst werde ich beten. Und das tue ich auch. Aber weißt du dann, wenn es nicht funktioniert, das Beten nicht funktioniert, weißt du, was ich nehme? Aspirin oder die Tablette oder jene Tablette? Dann gehe ich zum Arzt. Irgendetwas werde ich tun. Ich werde also nicht die Krankheit jetzt erlauben, dass die mich ruiniert und kaputt macht. Also, gesund leben, so gut wie es geht. Das ist die eine Seite. Oder dann den Arzt. Oder dann Krücken nehmen. Was? Also alles, was mir zur Verfügung steht. Ich soll alle Register ziehen. Sei Täter des Wortes. Und fragen, was sagt Gott? Weißt, Gott sagt uns schon im richtigen Moment, du brauchst jetzt das und jenes und so weiter. Nimm das und das. Und du solltest der inneren Stimme immer gehorchen. Wenn du betest, und Gebet ist nie eine Einbahnstraße, ist immer Kommunikation. Ist also zweispurig. Du sagst es Gott, und Gott sagt es dir, wie es weitergeht. Suchet und findet. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder bittet, es wird euch gegeben. Es muss also immer Bewegung sein. Und dann frag dich, was mache ich jetzt falsch? Wir müssen lernen, in dieser Welt zu leben. Und die Gesetze dieser Welt, und ich meine nicht der Bundesregierung, sondern dieser Welt, die kosmischen Gesetze, die natürlichen Gesetze, die Gesetze der Schwerkraft, die Gesetze des Wortes, die Gesetze der Kommunikation. Diese Dinge müssen wir gebrauchen. Du kannst nicht sagen, oh Herr, schicke vorbei. Gott wird niemand schicken. Du musst hingehen. Oder Herr, hilf mir. Solange du nicht dein Möglichstes getan hast. Wir haben hier für jemanden gebetet in der Gemeinde, der hat Schulden gehabt, über 200.000 Euro. Und konnte nicht mehr bezahlen, hat auch nichts zum Leben gehabt. Und wir haben hier gebetet und ich weiß noch, wie plötzlich sagt der Heilige Geist, verkaufe alles, was du hast, einschließlich der Goldmedaillen. Und das hat er gemacht. Und in kurzer Zeit, nachdem du das alles verkauft hast, denn was hast du unter dem Bett? Da habe ich noch Uhren, Fotoapparate und so weiter. Und das musste alles zuerst raus. Und als er nichts mehr unter dem Bett hatte und einschließlich seine Medaillen, also das alles verkauft hatte, da gab es natürlich ein bisschen Aufruhr, Skandal. Wenn Gott arbeitet, gibt es Aufruhr und Skandal. Weil der Teufel will nicht, dass du dich von dem alten Zeug löst. Er will, dass du das alles schön unter dem Bett behältst und drüber schläfst. Aber als er sie gelöst hat und dann kam ein Journalist, sagte, oh, wissen Sie, wenn ich Ihren Bericht schreiben kann und darf und unsere Zeitung das veröffentlichen darf, Ihre Lebensbiografie oder Geschichte, dann sind Ihre Schulden bezahlt. Und so war es auch. Ihre Schulden sind bezahlt. Ich will nur sagen, du musst dein Teil tun. Dann tut Gott sein Teil. Du musst rufen und er wird antworten. Du musst bitten und er wird es geben. Also Veränderung aus der übernatürlichen Welt. Gott will, dass du ein übernatürliches Leben führst. Aber es ist ein Geheimnis. Wie macht man das? Wir lernen nicht die Gesetze des Lebens so richtig umzusetzen, zu gebrauchen. Du musst lernen, mit der Schwerkraft zum Beispiel umzugehen. Nicht immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Fahr mit Vollgas in die Kurve. Und dann landest du irgendwo an der Wand. Und so viele Christen sind an der Wand gelandet, weil sie immer Vollgas. Nein, du musst lernen, Gas geben und wegnehmen. Gas geben und wegnehmen. Du musst also beides. Und Gott ist auch so. Er gibt und er nimmt. Langsam und so ist das Gesetz der Beschleunigung. Nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Diejenigen, die ein Auto haben, einen Führerschein haben, es ist so, du, wie im Glauben ist es auch genauso, du musst Glaubensführerschein machen, Lebensführerschein. Die meisten Leute sollten eigentlich, wir sollten die Leute anhalten, Lebensführerschein machen, damit sie lernen, wie komme ich durch das Leben durch. So recht und schlecht, so wenig Kratzer wie nur möglich. Jesus hat gesagt in Matthäus 24, bittet. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Das ist eine interessante Sache. Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also bittet, dass es so glimpflich wie nur möglich abgeht. Du siehst, also es gibt hier keinen Ausweg, es gibt hier keine Möglichkeit. Aber Herr, dass es so glimpflich wie nur möglich die Katastrophe aufgibt. Ich muss mich operieren lassen, aber bitte, dass sie mich nicht umbringen dabei. Dass ich noch aus der Narkose aufwache. Also bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Also so Lebensführerschein. Und beim Führerschein ist es, du musst einige Verkehrsregeln dir einprägen, ein paar Verkehrsschilder so dir lernen. Und dann musst du wissen, wo Gas und Bremse ist. Nur das darfst du nicht verwechseln, Gas und Bremse. Also vorwärts gehen und langsam werden. Und manchmal musst du dir in manchen Sachen Zeit lassen, aber manchmal musst du Gas geben und durchstarten. Das ist das Leben. Das musst du lernen. Und dann natürlich den Zündschlüssel umdrehen. Und wenn du Auto fahren willst und irgendwo hinkommen möchtest, du musst ein Auto haben. Und es nützt das auch nicht, dass du ein Auto hast. Du brauchst auch Sprit. Also siehst also, um fortzukommen, hier in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, mit dem Auto, du brauchst also einiges. Du brauchst zuerst mal das Wissen. Und dann solltest du sogar wissen, dass du auf der richtigen Spur bist. Stell dir mal vor, als Engländer. Oder du in England. Die Gemeinde ist so eine Fahrschule. Du lernst, wie lebe ich richtig. Also für mich ist persönlich sehr wichtig, also das Übernatürliche ist da. Aber die Bibel ist ein Drittel Ernährung. Ein Drittel positives Denken. Und ein Drittel Glaube an den lieben Gott. Und alles drei gehört zusammen. Du kannst nicht sagen, ich glaube. Ja, gut, ist schön, dass du glaubst. Aber da passiert noch nichts. Du musst auch gesund essen oder gesund leben und gesund denken. Lies mal die ganzen Sprüche. In Sprüchen steht so viel, wie verhalte ich mich. Der Faule, der soll zu der Ameise gehen. Also da soll er von den Ameisen was lernen, wenn er schon in der Gemeinde nichts lernt. Also das ist, wie wir, ja, das ist so, wie wir fortkommen. Und heute wollen wir lernen, wie führe ich ein glückliches Leben, ein von Gott bestimmtes Leben, von Gott gewolltes Leben. Zuerst muss ich wissen, was will Gott für mich? Bin ich eine Ameise? Bin ich eine Schnecke? Bin ich eine Antilope? Jeder ist anders. Und alle haben eine Existenzberechtigung, auch eine Schnecke. Und du musst wissen, was bin ich? Und du musst deine Gesetze für deine Situation und als dieses Wesen musst du diese Gesetze kennenlernen als Schnecke, du gehst im Schneckentempo. Und das musst du lernen, im Schneckentempo vorwärts zu gehen. Oder als Ameise. Oder als Antilope. Du musst zuerst einmal wissen, in welchem Land du lebst. Wo bist du? Wo lebst du? In was für eine Welt lebst du? Wer ist dein König? Welche Sprache sprichst du? Und ich will auf ein Ziel hinaus. Weißt du, sobald in dem Moment, wo du eine Sprache lernst, nimm mal Französisch. Plötzlich schließt sich die ganze französische Welt auf. Aber solange du die Sprache nicht kennst, denkst, was ist das? Ich komme da nicht zurecht, das ist alles lauter Fremdwörter. Vielleicht hörst du da einen Brocken. Aber in dem Moment, wo du die Sprache kennst, schließt sich eine ganze Welt für dich auf. Und deshalb, das ist das Gesetz des übernatürlichen Lebens. Du musst die Sprache Gottes kennenlernen. Wie spricht der liebe Gott? Hebräisch, Lateinisch, Griechisch? Wie spricht der liebe Gott? Und dann, wenn du in einem fremden Land bist, worauf muss ich achten? Links und rechts, welche Spur? Wie geht man da um? Was sind das für Gewohnheiten? Mir ist mal was passiert. Ich sitze in England, mit meinem Sohn zusammen, komme in ein Restaurant, wir Deutsche sind nicht so zivilisiert wie die Briten, so, ich setze mich hin und suche einen Platz und dann hole ich mein Essen. Und die gucken und sagen, weil die sind gewohnt, selbst in Fastfood-Laden, dass jemand kommt und sagt, da ist noch Platz für sie. Wir saßen da, wir sagten, das ist so Burger King-Laden und das ist also nicht das vornehme Restaurant, kann man genauso wie bei uns also so machen. Nein, die haben geguckt und so, also, aber dann haben sie gleich gemerkt, dass wir Ausländer sind. Du musst diese Sitten kennenlernen. Und was für eine Sitte ist im Reich Gottes? Und was ist Unsitte? Sitte und Unsitte. Und demnach läuft so vieles, dass sie dich vielleicht rausschmeißen aus dem Laden, wenn du es dich unmöglich benimmst. Wer richtig glaubt, der lebt auch richtig. Und in der Glaubenswelt. Wer richtig glaubt, und hast du schon gelernt, richtig zu glauben, voll des Heiligen Geistes sein, das ist eine Möglichkeit. Also hier, wie ich die Gesetze des Geistes erfülle. Wenn du voll Geistes bist und der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit, Johannes, nicht zu schnell, nicht zu laut, red nicht so viel. Hör bitte zu. Weißt du, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Die meisten Leute wissen nicht, was die Wahrheit ist. Die denken nur, eins und eins ist zwei, das ist die Wahrheit. Nein, die Wahrheit ist, wie benimmt man sich, wie läuft man, wie funktioniert man. Und niemand korrigiert einen heutzutage oder traut sich nicht. Deshalb, wir brauchen diese Korrektur von oben, damit wir Gentlemans werden. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, so dass ihr richtig lebt, und du wirst verändert durch den Heiligen Geist, Stück für Stück, wenn du dich leiten lässt. Von den Leuten vor der Sintflut heißt es, und sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Da rein, da raus. Gott hat gesprochen. Und sie hatten die Stimme Gottes und das Wort Gottes von Adam her. Die Überlieferung war da, aber die ließen sich nichts mehr sagen. Die kannten die Naturgesetze, aber sie ließen sich nichts sagen. Die wussten, was gut und schlecht ist, aber sie ließen sich nicht sagen. Also schon allein, um übernatürlich zu leben, du musst nur wissen, was gut und schlecht ist. Was sich ziemt und was sich nicht ziemt. Wer sehend geworden ist einmal, der lebt schon in einer anderen Welt. Weißt du, stell dir mal vor, du wärst blind. Ich habe oft mir gedacht, wie macht so ein Blinder? Aber wenn du sehend wirst, plötzlich ist für dich alles viel reeller. Da musst du nicht abtasten alles. Und dann musst du nicht auf Klopfzeichen achten oder irgendwelche Laute, wenn du sehend geworden bist. Und genau das ist es, die übernatürliche Welt wird für dich so reell wie diese Welt, wenn du vom Geist Gottes geleitet, belehrt wirst, wenn die Salbung über dein Leben kommt. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. So, dann kannst du auch mit dem lieben Gott sprechen. Du verstehst, was er dir sagt, sonst hörst du nur noch Dröhnen und Rauschen großer Wasser. So steht es in der Bibel einmal. Also was Johannes, da hörst du irgendetwas, aber verstehst nicht, was es ist. Es dröhnt alles. Kannst nicht vertragen. Zu laut alles hier. Wenn du Jesus kennst, kennst du schon einen sehr wesentlichen Teil des übernatürlichen Lebens. Du kennst nämlich ein übernatürliches Wesen, wenn du Jesus kennst. Also die Bekanntschaft mit Jesus versetzt dich im Stand des übernatürlichen Lebens. Du kennst den Sohn Gottes. Das ist doch gewaltig. Und er ist mal Mensch geworden. Der kennt uns in unserem Menschsein und du kennst ihn in seinem Gottsein. Und deshalb, je mehr du von Jesus weißt, desto mehr weißt du vom übernatürlichen Leben, kannst dich auch so verändern. Jesus war übernatürlich. Die Dämonen, die schrien, sobald sie ihn sahen. Und er hat Autorität und Vollmacht gehabt. Und er war ganz normal. Er hat alles im richtigen Moment den richtigen Leuten gesagt, als wenn er das alles gewusst hätte, obwohl er auch nur Mensch war. Er wusste nicht alles. Und er sagt, ich weiß, nicht einmal das Menschensohn weiß, wann der Vater sich seine Macht vorbehalten hat. Er musste sich immer leiten lassen. Und da heißt es immer wieder, als er aber merkte, seine Zeit ist gekommen, seine Stunde ist gekommen, ging er dort und dorthin. Als er merkte. Merkst du was? Weißt, wie hat er Jesus gemerkt? Er hat die Bibel gekannt. Er wusste, aha, wenn das und das passiert, das muss so und so passieren. Also wenn ich nach Jerusalem jetzt einziehe, brauche ich einen Esel. Also bitte sucht einen Esel irgendwo. Ein Esel, der nichts kostet. Ein Esel, der irgendwo jetzt sowieso geschlachtet wird und keiner haben will. Sucht mir einen Esel. Also Jesus ließ sich immer leiten oder sucht den Wasserträger und folgt ihm und geht hin, wo der Wasserträger hingeht und fragt, wo ist der Saal, den du bereitet hast für dieses Wassermahl. Also er war übernatürlich geleitet. Großen Teil der Evangelien würden wir gar nicht verstehen, begreifen, wenn wir nicht an übernatürliches Leben glauben würden. Das war alles übernatürlich geleitet. Von oben. Jede Situation. Aber wenn du kein Ohr für das Göttliche hast, kein Auge, kein Sinn, kein Organ, dann wirst du nicht geleitet werden. Ich denke nur Josef und Maria, dass sie nach Bethlehem kommen. Weißt du, manchmal auch politische Veränderungen wirken auf dich. Plötzlich ist ein Gesetz, sie müsst alle nach jeder in seinem Stamm, zu seinem Volk, in seinem Vaterhaus gehen und sich eintragen lassen. Auch die Gesetze der Regierung, auch wenn sie gottlose Regierung ist, Kaiser Augustus, auch die Gesetze dienen zur Vollendung deines Lebens. Dass Gott genau da mit dir oder mit mir, mit uns zum Ziel kommt. Oder im Traum. Gott redet im Traum. Träume ist ein Weg, eine Möglichkeit, wie wir übernatürlich geführt werden. Aber stell mal vor, die Weisen hätten nicht im Traum geglaubt. Ach, das ist alles Spinnerei. Wir bleiben mit unserem Wort treu, unserem Versprechen. Wir gehen zum Herodes. Wir haben das Wort gegeben. Der Mann hat uns gut empfangen, gut bewirtet. Und er hat sogar Propheten aus oder die Schriftgelehrten erkundigen lassen, wo der geboren werden sollte und so weiter. Also wir würden wortbrüchig, wenn wir nicht hingehen und zurückgehen. Aber sie ließen sich vom Heiligen Geist oder vom Traum mehr leiten als vom Versprechen oder Gelübde. Oder weißt du, wir müssen auch lernen, Tabus zu brechen. Du hast dein Wort gegeben, aber du musst nicht dein Wort halten, wenn Gott zu dir geredet hat. Du bist von deinem Gelübde entbunden. Das ist hart, was ich sage, aber es ist so. Weißt du, wir geben unsere Gelübde manchmal so aus Leichtsinn. Ah ja, ich komme zurück. Und wenn wir angebetet haben, dann sagen wir, wo er liegt oder wo er wohnt. Und dann kannst du auch Herodes hingehen und ihn anbeten. Aber Gott sagte, nein, geht so nicht. Oder dann die Leitung, dass Josef im Traum bekommt, geh ab nach Ägypten, jetzt und zwar heute Nacht noch. Er weiß nicht, warum und weshalb, aber stell dir mal vor, du wärst Josef und du hättest die Maria und ein Baby. Und der liebe Gott würde zu dir sagen, schnell die Sachen packen, heute Nacht nimm den nächsten Zug oder das nächste Flugzeug und schnell nichts wie weg von hier. Du würdest denken, bin ich noch bei Verstand? Bin ich noch normal? Aber stell dir mal vor, so hat Gott geredet. Und deshalb, bei uns passiert nicht, weil wir Angst haben. Wir sind zu materialistisch. Stell dir mal vor, der Herr sagt jetzt, hau ab nach Ägypten, und zwar heute Nacht noch. Nimm das Kind und die Mutter. Zieh aus Berlin. Die Stadt wird untergehen. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass der Herodes kommt. Gar nichts. Der wusste nicht, warum er soll, aber er wusste, dass er soll. Veränderung durch übernatürliche Impulse. So, Gott will arbeiten an uns, aber wir müssen hören lernen. Und dann immer wieder auf die Zeichen achten. Also wahre gläubige Menschen sind Menschen, die sehr sensibel sind. Die achten auf die Zeichen links und rechts, was da passiert und was da nicht passiert. Auch das, was nicht passiert, ist auch wichtig. Und nicht nur das, was passiert. Weil wir sind immer so, suchen das, was passiert. Aber du solltest auch offen sein, dass, wenn es nichts passiert, auch das ist so ein Signal. Nein ist auch manchmal Gottes Reden. Und nicht nur ja. Wer Jesus richtig kennt, der kennt auch den Vater. So steht es in der Bibel. Du sprengst deinen Horizont durch die Bekanntschaft mit Jesus und erweiterst es jeden Tag, je mehr du von Jesus erfährst und lernst. Also, und wenn du anguckst, die Evangelien, wie hat er gewirkt, dann lernst du übernatürlich zu leben. Zu geben. Zu denken. Jesus hat auch nicht viel gebetet. Weißt du, er hat viel gebetet, er war ein Mensch des Gebets. Aber wie hat er gebetet? Sehr konkret. Er steht am Grab von Lazarus. Das gefällt mir, dieses ganz großartig. Steht er da. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Amen. Lazarus, komm heraus. Verstehst? Er dankt Gott, dass der Vater ihn alle Zeit hört. Du solltest auch Gott zuerst danken, dass er dich alle Zeit hört. Bevor du Befehle austeilst, bevor du hantierst und bevor du Luftstreiche machst und bevor du Schwert des Geistes einsetzt und was sonst was, du solltest immer sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst, dass ich alle Zeit dein Kind bin. dass du allezeit bei mir bist. Vater, ich danke dir, dass du mich allezeit hörst. Und dann drehst dich zu deinem Problem. Zuerst musst du mit Gott gesprochen haben und dann erst mit deinem Problem. Mit dem stinkenden Lazarus. So, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du hast plötzlich eine ganz neue Sicht, wenn du Jesus siehst. Dein Horizont ist so geweitet. Du siehst nicht mehr die Welt. Wenn du Jesus siehst und den Vater siehst und den Himmel siehst und die Herrlichkeit siehst, da ist für diesen Plunder hier unten nicht mehr viel zu sehen da. Das ist alles nur Staub. Dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen, wenn du den Vater gesehen hast. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann verstehst du die Welt auch ganz anders, wenn du den Vater verstehst. Verstehst du den Vater? Gesteuert, gelenkt durch die Wahrnehmung des Übernatürlichen. Und der Vater ist was Übernatürliches. Mein Vater hat alles geplant. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Mein Vater hat alles in der Hand. Mein Vater gehört Gold und Silber. Mein Vater, unser Vater, mein Vater. Verstehst du deinen Vater? Zuerst mal, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Wer Jesus sieht, sieht nicht mehr den Teufel. Verstehst du das? Der ist da. Der hat nicht aufgehört zu existieren. Aber in dem Augenblick, wo du Jesus siehst, hat er keine Macht an dir, hat nichts mehr zu schaffen mit dir, will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das Böse flieht. Sobald du auf Jesus schaust, flieht das Negative von deinem Leben. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Das ist die Philosophie der Heiligen Schrift. Wegsehen auf Jesus. Nicht mehr, wir haben kein Brot, wir haben kein Wasser, wir haben kein Milch, wir haben kein Salz, wir haben keinen Zucker. Oh, wie soll es mit uns weitergehen? Lasst uns wegsehen. Wegsehen. Das will gelernt werden. So wie Sorgen wegwerfen. Wegsehen. Einfach die Richtung ändern. Wir sehen jetzt nur noch die Herrlichkeit, auch wenn es nur eine nackte Wand ist. Weißt du, selbst wenn du nichts siehst, wenn du Gott siehst, siehst du viel mehr. Was du je in dieser Welt sehen könntest. Also wer mich sieht, sagt Jesus, schau doch Jesus mal an in den Evangelien. Ist zwar nicht sehr viel von ihm, aber ist doch einiges drin. Wer ihn sieht, der übersieht das Böse, das Negative, das dir zugefügt wird. Weißt du, kannst dann plötzlich übersehen alles, weil das, ich sehe den Vater. Der hat alle Macht, alles in der Hand. Dann siehst du auch das Leid nicht mehr, das dir widerfährt. Siehst nicht mehr den Mangel. Wenn du den Vater siehst, siehst du die Fülle, da ist alles da. Gold und Silber. Gott hat die Fülle und Gott bringt durch die Seine. Wenn du nur auf Gott schaust und hörst, dann kommst du wunderbar durch. Ich denke nur, der Noah, der tut mir so leid. In der Arche eingesperrt. Über ein Jahr. Und da ist keiner krank geworden, hat keiner Skorput bekommen. Da gab es frisches Wasser, gute Nahrung für ihn und die Rindviecher, die dort im Schiff waren. Das war alles versorgt und das mehr wie ein Jahr. Und die waren geborgen. Wenn Gott dein Vater ist und du in dieser göttlichen Arche eingehüllt bist, dann hast du alles, was du brauchst. Bist in guten Händen. Vieles ist nur für diese Welt. Wenn du den Vater siehst, wirst du diese Welt ganz anders sehen. Heiraten ist zum Beispiel für diese Welt, für dieses Leben. Heiraten wird, im Himmel wird nicht geheiratet. Hast du schon gemerkt? Wir sagen also auch, bis dass der Tod euch scheidet. Also mit dem Tod hört die Ehe, die Familie auf. Warum? Die Ehe ist von Gott eine Institution gewesen. Der Mensch war sterblich. Sonst wären die Menschen ausgestorben, wenn es keine Ehe gegeben hätte. Aber die Engel heiraten nicht. Und so, die Ehe ist nicht mehr nötig im Himmel. Die war nur für die Erde nötig. Und vieles, was wir hier haben, ist nur für diese Erde nötig und nicht für den Himmel. Wenn wir bei Gott sind eines Tages, dann sterben wir nicht mehr. Dann müssen wir für das Überleben nicht mehr sorgen oder für Nachwuchs sorgen oder für Weiterleben sorgen. Müssen wir nicht. Dann sind wir in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Und wir werden den Engeln gleich sein. Also vieles, was wir jetzt so denken, ich komme da nicht durch. Das hört auf. Dieser Staub vergeht. Das Nichtige, das Sichtbare wird vergehen. Jesus ist also übernatürlich und bereits unsterblich drüben. Der ist dort angekommen und wir sehen, dass Jesus sein Leib, sein Alles mitgenommen hat von dieser Erde und lebt weiter in der anderen Welt. Und erwartet dich dort in diesem neuen Reich des Vaters. mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er. Und sobald du anfängst, Jesus zu sehen, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in dem Moment, wo du anfängst, ihn zu sehen, oh, Herr, so wie du, so darf auch ich sein. Da, wo du bist, da darf ich auch sein. Und so leben, wie du lebst, darf ich auch leben. Und wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Wir sind bereits, nicht wir werden, wenn die Entrückung stattgefunden hat, wenn die Totenauferstehung stattgefunden hat. Nein, in dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Da sitzt du schon auf deinem Thron. Und du solltest lernen, im Himmel zu sitzen und nicht auf deinem Hocker hier in dieser Welt. Du solltest lernen, auf dem Thron zu sitzen und sagen, danke Vater, bei dir ist es so schön. Viele Menschen haben keine Sehnsucht nach dem Himmel, weil sie keine Ahnung haben, was der Himmel wirklich ist. Der Himmel ist hier, nicht erst drüben. Du kannst hier schon Hölle haben, wenn du in Gottes Ferne lebst, in Gottes Abwesenheit lebst, hast du Hölle auf Erden. Aber wenn du Gott in dir hast, egal wo du bist, hast du Himmel auf Erden. Und deshalb, die Gegenwart Gottes ist es, wie das Übernatürliche zu dir kommt. Da kann die Hölle toben, da können die Teufel amok laufen, die können machen, was sie wollen. Du hast Frieden, den die Welt nicht hat. Ruhe, die die Welt nicht hat. So, ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Wenn du Jesus siehst, fängst an zu grünen, schmilzt alles Negative von dir weg, atmest auf und fährst wie ein Adler. Wenn du seine Stimme hörst, verlässt du das Grab, wie Lazarus. Ist so wichtig, die Stimme Gottes hören, die Stimme Jesu hören, die Stimme des Heiligen Geistes hören. Wenn du die Stimme des Herrn hörst, fängst ein übernatürliches Leben an. Und das ist das Geheimnis. Übernatürliche Veränderungen, hör die Stimme Gottes. Fang an, sie zu hören. Jesus kommt den Petrus, den Jüngern auf dem See, die denken zuerst, das ist ein Gespenst. Du denkst auch manchmal so, wenn du von Gott sprichst, als Gespenst. Lieber Gott, so gespensterhaft. Alles so in der Bibel, diese ganzen Geschichten, so märchenhaft, gespensterhaft. Sind alles nur Legenden. Ja, solange du Gott nicht hörst, ist alles nur Märchen, Legende und Gespenstergeschichten. Aber, Herr, bist du es? Weißt du, wenn du die biblische Geschichte liest, solltest du immer mit dem Hintergedanken lesen. Herr, bist du es? Heiße mich, zu dir rüberzukommen. Und schon, Petrus, komm doch. Peter, ich will. Komm her zu mir. Und Petrus wagt es, auf dein Wort wagt er die Netze auszuwerfen, auf sein Wort wagt er über Bord zu gehen. Hörst du die Stimme Gottes? Du lebst ein übernatürliches Leben, wenn du anfängst, auf seine Stimme zu hören. Stell dir mal vor, Gott sagt, mach du das, steig aus dem Boot raus, steig aus der Gemeinde raus, steig aus Berlin raus, steig aus der Gesellschaft raus. Stell dir mal vor, alternativ leben. Steig raus, verlass das Boot. Ja, aber es hat noch niemand gemacht. Ja, das machst du jetzt. Und so ist, wie Gott einen führt und leitet. Im Glauben gehen. Im Glauben gehen heißt, aufs Wort Gottes achten. Was sagt er? Und er hat die Wunder Gottes erlebt in meinem Leben, wenn ich auf sein Wort reagiert habe. Hingegangen bin, plötzlich, du kriegst einen Impuls. Und wir kriegen alle Impulse von Gott. Bloß wir tun nicht, was er sagt. Wir tun nicht, was er sagt. Wir gehorchen nicht seiner Stimme. Wenn du jetzt seiner Stimme gehorchen würdest, sagt die Bibel, würde dein Friede wie ein Wasserstrom sein. Du hast einen Impuls, ruf den Professor an oder ruf den Bruder an oder ruf die Schwester an. Ich mag sie nicht. Oder die sind mir nicht sympathisch. Oder was denken sie von mir, wenn ich jetzt um diese Zeit anrufe? Aber weißt du, du solltest auf die Stimme Gottes hören, wenn die Stimme Gottes sagt, ruf an. Und ich meine jetzt vom Telefon hier jetzt, ruf an. Dann hat Gott was vor, dann will Gott was sagen. Und du verpasst den Zug, wenn du nicht anrufst. Den Anschluss. Und so viel Anschluss geht verloren in deinem Leben, weil du nicht tust, du betest, lieber Gott, oh Gott, ich brauche um Hilfe, ich brauche um Führung. Du hast die Führung tausendmal schon und du gehst den Weg nicht. Gott sagt, lass bleiben. Aber nein, das kann ich nicht. Gehorch der Stimme Gottes, dieser übernatürlichen Leitung. Und diese übernatürliche Leitung ist deine Stimme in dir, das Reich Gottes inwendig in dir. Du hast diesen Empfänger, auch wenn es so kleiner, so Mini-Empfänger ist. Aber du hörst. Und wenn es nur tickt, ja oder nein. Dein Empfänger sagt nicht viel. Dein Empfänger sagt ja oder nein. Plus oder Minus. Das ist alles. Das ist die ganze Computersprache. Und so entweder so oder so, und du kannst jetzt reagieren oder nicht reagieren. Und meistens, wir reagieren nicht. Und beten weiter, plagen uns weiter, quälen uns weiter, sorgen uns weiter, doktern noch weiter und verstümmeln uns noch weiter. Tu, was er sagt. Deshalb heißt es ja auch, weißt du, der Herr sagt uns nicht alles auf einmal. Übernatürlich leben oder übernatürliche Veränderung. Du erlebst diese übernatürlichen Veränderungen nur, wenn du aufs Wort gehorchst. Ob es verstehst, ob es in dein Hirn reingeht oder nicht, ist es egal. Ob es logisch ist, ist es auch dahingestellt. Es muss hier reingehen und das tun. Füllt die Krüge mit Wasser. Ja. Ja, und was willst du damit sagen? Wir haben genug Wasser hier, aber füllt die Krüge mit Wasser. Und der Herr erwartet, dass du die Krüge mit Wasser füllst. Ja, blöde Arbeit. Weißt du, du musst deine Hausaufgaben machen. Wenn du Wunder Gottes, Veränderung erleben willst, wenn du Not hast und nicht mehr weiter weißt, du musst deine Hausarbeit machen. Und die Hausarbeit ist, füll die Krüge mit Wasser. Und dann besprechen die Diener, also weißt du, das ist eine verrückte Sache, aber Mutter Maria hat ja gesagt, was er euch sagt, das tut. Wir bleiben marianisch. So, jetzt haben sie gefüllt. Und jetzt soll das ein Wunder sein? Soll das Abhilfe schaffen? Soll hier weitergehen? Dann gibt es dem Speisemeister noch schlimmer. Also wir haben uns jetzt schon blamiert vor dem ganzen Haushalt. Und jetzt soll man noch dem Koch das zum Kosten geben und dem Manager. Der lacht uns aus. Und dann, aber da, die zwei Deppen, die das tun. Und das, also du musst blöd sein, wenn du Wunder Gottes erleben willst. Du musst aufhören zu denken. Sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer und nicht nur Gläubige. So, du musst also wirklich, nein, also, wir werden ausgelacht, aber ist egal. Aber bitte, Speisemeister, kosten Sie dieses Wasser hier. Oder trinken Sie aus diesem Becher was. Ich weiß, wenn du das Wunder erlebst, du traust deinen Augen nicht. Soll das ein Wunder sein? Der lacht uns aus, er schmeißt mir das Glas ins Gesicht. Kosten Sie mal. Und er sagt, es gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. So guten Wein haben wir noch nie gehabt hier in unserem Restaurant. So einen guten Wein. Dann hol dir sogar den Bräutigam und sag, Bräutigam, was hast du gemacht? Du siehst, du erlebst die Wunder, wenn du tust. Maria hat nur ganz kurz gesagt, Herr, ihnen geht der Wein aus. Du siehst, wie übernatürliche Veränderungen passieren. Und das war alles. Und dann saß sie da und hat geguckt, hoffentlich machen die Leute das auch, was er sagt. Lerne aufs Wort zu gehorchen. Und du musst mehr gehorchen wie beten. Du musst mehr gehorchen wie beten. Einmal beten und 10-mal gehorchen. So passieren die Wunder. Das ist meine persönliche Erfahrung. Deshalb manchmal sagen die Leute, Johannes, du bist zu realistisch. Ich bin zu realistisch. Ich sag's einmal dem lieben Gott. Das hat Akta bei ihm, eine Akte angelegt für mich. Und jetzt muss ich gucken, was er sagt. Und es geht von Schritt zu Schritt, so eine Salamitechnik. Weißt du, nicht in 7-Meilen-Schritte. Stück für Stück geht's in die richtige Richtung. Oder jemand anders in der Bibel, da übernatürliche Veränderungen. Brauchst Geld, hast Schulden, weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Und so ist eine Geschichte in der Bibel. Was soll ich machen? Und die liebe Frau rennt zum Propheten. Prophet, da kommt mein Gerichtsvollzieher und der will meinen Sohn und meine beiden Söhne nehmen, die will alles fänden, ist alles futsch. Dann sagt der Prophet, was hast du zu Hause noch? Und Gott segnet immer das, was du noch zu Hause hast. Nicht woanders, zu Hause. Was hast du noch zu Hause? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Öl zu Hause, nur ein kleines bisschen, das ist, reicht noch gerade, dass wir noch ein bisschen leben können. So sagt der Prophet. Propheten sind schlimme Menschen. So, liebe Schwester, jetzt gehst du in dein Dorf und sammelst leere Gefäße und derer nicht wenige. Siehst du, wie Veränderungen passieren? Du tust Verrücktes, Blödes. Die Leute sagen Vogel und sagen, was, sind sie verrückt? Hast du nicht genug Probleme? Musst du noch unsere leeren Gefäße auch noch nehmen? Bist nicht zufrieden damit? Und ihr sammelt leere Gefäße. Ja, und Prophet, jetzt habe ich die ganze Bude voll mit leeren Bechern und Töpfe und Gläsern und Tonkrüge. Was soll ich jetzt machen? So, jetzt gehst du in die Kammer und schließt du und deine beiden Buben, ihr schließt euch ein und nimmst das Öl, das du hast, und füllst in die Krüge. Du siehst auch immer, Wunder Gottes gehen nicht auf einen Schritt, sondern zwei oder drei Schritte oder vier Schritte. Wenn du Wunder Gottes erleben möchtest, diese übernatürliche Veränderung erleben möchtest, du musst zwei, drei, vier oder bei uns Deutsche 10 Schritte. Wir müssen ein bisschen mehr Schritte tun, weil wir zu schwerfällig sind. Weißt du, wir wollen auf Nummer sicher gehen. So, und das macht sie. Sie füllt und füllt und füllt und fast blind. Die füllt nur noch um. Und sie ist ganz, was sie tut, tut sie immer ganz. Und das ist das Geheimnis. Was du tust, tue ganz. Füll die Krüge mit Wasser. Und zwar ganz. Restlos. Dann sammle leere Gefäße, so viel wie du bekommst. Sammle. Und dann ist das Kapitel abgeschlossen mit diesem Gefäße sammeln. Dann der nächste Schritt ist, ja, schließ die Tür zu, du und deine beiden Buben und füllt. Also es sind immer Etappen der Veränderung und Umsetzung der Worte Gottes. Und jetzt füllt sie. Ja, und jetzt habe ich alles Öl. Ha, das ist doch fantastisch. So viel Öl habe ich in meinem Lebtag noch nie gehabt. Jetzt habe ich so viel Öl. Was soll ich damit machen? Verkaufe so viel wie du kannst und vom Rest lebe und von dem Verkaufen bezahl deine Schulden. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Veränderung. Es ist noch kein Wunder vom Himmel gefallen. Und was vom Himmel kommt, das macht dich kaputt, wenn so ein Komet herunterkommt. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Du musst den Willen Gottes in Bewegung bringen, in Aktion. Du musst den Willen Gottes umsetzen. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und fang an, den Willen Gottes umzusetzen. Höre die Stimme Gottes. Wenn du seine Stimme gehört hast, dann sein Wort wird nicht leer zurückkommen, wenn du tust. Gottes Wort ist so machtvoll, er spricht und es geschieht und er will, dass es geschieht. Heute bei der Vorbereitung habe ich ein paar Stichworte bekommen, die möchte ich mit euch teilen. Lass Gott in deine Situation hineinreden. Lass Gott, den Herrn, in deine Situation hineinreden. Frag, Herr, was hast du für meine Situation zu sagen? Was hast du für meine Not zu sagen, für mein Anliegen, mein Bedürfnis? Gib mir ein Rema-Wort. Herr, was hast du in meine Situation, mir jetzt zu sagen? Nicht dem anderen, mir. Suche nicht die Lösung für andere, sondern suche Lösung für dich. Durch das Wort Gottes, durch dieses Rema-Wort gibt es übernatürliche Veränderungen, Führungen oder Heilungen, je nachdem, was du brauchst. Lass Gott in deine Situation hineinreden. Und eines der mächtigsten Worte, die Gott in deine Situation sagen wird, kann ich jetzt schon schriftlich geben, es ist vollbracht. Es ist getan. Es ist schon da. Es ist perfekt. Das ist eines der mächtigsten Worte, das du je hören kannst, das ja in der Bibel schon festgeschrieben ist. Glaube an dieses Rema-Wort. Oder dir sind deine Sünden vergeben. Du wirst nichts anderes hören als das, was in der Bibel drin steht. Herr, sprich zu mir, gib mir ein Wort. Also das Wort, das du hören möchtest, steht schon in der Bibel, schwarz auf weiß. Das musst du nur finden. Stoß mich drauf. Als nächstes hat Gott mir ein Stichwort gegeben. Gerade in dem Zusammenhang, dir sind deine Sünden vergeben, es ist vollbracht. Du brauchst dir nichts vorzuwerfen. Weißt du, wir werfen uns so viel vor. Ich bete zu wenig, ich glaube zu wenig, ich lese die Bibel zu wenig, mache das zu wenig. Wir leben nur von Vorwürfen. Er hat deine Strafanzeige vernichtet, die gegen dich ausgestellt war. Diese Unterlagen sind zerstört, die gibt's nicht. Der Teufel hat höchstens den Durchschlag. Also, du brauchst dir nichts vorzuwerfen. Deine Unvollkommenheiten sind am Kreuz überwunden. Deine Unvollkommenheit, deine Pickelchen und Runzelchen sind alle weg. Du bist von Gott aus gesehen ein Heiliger, ein Vollkommener, ein Sieger. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich habe schlecht gekämpft. Weißt du, das ist nur für die Erde, für das Irdische. Dein Kampf, deine Mühsal, deine Plage ist nur für diese Welt. Wenn du drüben bist, brauchst du das alles gar nicht mehr. Also deshalb fang an, von drüben aus zu leben. Das musst du dir gar nichts vorzuwerfen. Du bist eine neue Schöpfung. Und du lebst jetzt in eine übernatürliche Welt. Schau nicht auf deine Fehler und deine Mängel. Lass dir das nicht einreden und einpflanzen. Schau nicht auf deine Unvollkommenheiten. Entdecke deine Vollkommenheit in Christus. Entdecke deine Vollkommenheit in Christus. Entdecke deine Vollkommenheit in Christus. In ihm bin ich vollkommen. Nicht in mir und nicht in dem und jenem. Unvollkommenheit ist in dieser Welt gang und gäbe, ganz normal. Da ist nichts vollkommen, überhaupt nichts. Aber entdecke deine wahre Vollkommenheit in Christus. Und dann haben die Kämpfe bei dir aufgehört. Dann kämpfst du nicht mehr. Dann verteidigst du dich nicht. Du weißt, es ist schon alles erledigt. Alles vorbei. Das Übernatürliche muss sich verändern von drüben. Entdecke es. Wie viele in Aufnahmen, steht es im Johannesevangelium, wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden? Du kommst in ein Kraftfeld Gottes plötzlich. Du bist ein Kind Gottes, ein anderer Mensch. Wie viele in Aufnahmen? Wenn du Jesus richtig in dein Leben aufgenommen hast, lebst du in einer anderen Welt. Du bist ein Gerechter. Auf deinem Leben ruht das Wohlgefallen Gottes. Und da zählt es, in dem Augenblick, wo du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, da zählt es nicht mehr, was und wer du bist. Also ich bin so glücklich zu wissen, Jesus in mir. Und es zählt nicht mehr, was ich alles bin und nicht bin. Was ich alles kann und nicht kann. Das zählt nur noch, was Christus in mir ist. Und er ist alles in mir. Anfänger und Vollender. Er ist mein Leben, A und O. Es zählt, was ich im Christus bin. Wenn Gott mich anschaut, dann sieht er nicht Matthäus, sondern er sieht Jesus in mir. Ich bin nur die Schale, die Hülle, die Verpackung. Er sieht Jesus, was da drin ist. Und das ist, was bei Gott zählt. Diese Veränderung aus der übernatürlichen Welt. Wie viele ihn aufnahmen, wenn er dann dich anspricht, spricht er nicht dich an, sondern Christus in dir. Den Heiligen Geist in dir. Und behandelt dich auch dementsprechend. Wer glaubt, der wandelt schon in der unsichtbaren Welt, Christus in mir. Weißt du, wenn ich hier jetzt spazieren gehe, hier geht die unsichtbare Welt spazieren. Begreife das, die unsichtbare Welt geht spazieren. Hier geht die Ewigkeit spazieren, hier geht die Herrlichkeit spazieren. Wenn du spazieren gehst, wenn Christus in dir ist, wo du auch hinkommst, bringst du die Gegenwart Gottes. Wir haben es verlernt, uns bewusst zu machen, Christus in uns. Wo du hingehst, geht Jesus hin. Und was du tust, tut Jesus. Er ist in uns drin. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Du musst dich also nicht mehr anstrengen. Ach, das ist so schwer, der christliche Glaube. Für mich ist der christliche Glaube das Einfachste, was es gibt. Warum hat man mir das früher nicht gesagt? Warum muss ich so lange warten und draufkommen und mir das alles so mühsam erarbeiten? Weißt du, wenn du an Christus glaubst, richtig glaubst, ist egal, wo ich mich befinde, Christus ist überall. Wenn ich hier wegfliege und nach New York fliege, der Christus geht mit mir nach New York. Ist derselbe, überall. Alle Zeit und ich verändere mich, aber er verändert sich nicht. Er ist, was er ist. Und er bleibt, was er gewesen ist. So, der wahre Glaube sieht durch den Horizont. Sieht nicht auf das Sichtbare, Vergängliche, was gerade da ist, sondern Christus in mir. Entdecke Christus in dir, dann hast du den richtigen Durchblick, durchschaust alles. Du weißt, Christus in dir, wenn du Christus in dir hast, du durchschaust die ganzen Enttäuschungen, du siehst auf der andere Seite von der Enttäuschung, das ist was Wunderbares. Und, weißt du, wir durchschauen die Schwierigkeit, du musst lernen mit Art Röntgenaugen, durchschauen und die andere Seite schon, die Ergebnisse, die Lösung und das Wunder nach der Prüfung, was alles danach ist. Wenn Christus in dir ist, durchschaust du die Krankheit. Du siehst, dass hinter der Krankheit Gesundheit und volles Genüge ist. Wenn Christus in dir ist, durchschaust du den Mangel, die Defizite und du siehst auf der anderen Seite, das sind Wunder. Dadurch schaust du die Trübsalzeit. Das ist das Fantastische. Johannes sieht die Schwierigkeit und sieht den Antichrist, den falschen Propheten und den ganzen Spuk der Teufel, der Dämonen, Drachen und das Tier. Und der sieht durch das alles durch. Und auf der anderen Seite sieht er das neue Jerusalem, die Stadt Gottes. Die Herrlichkeit, die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Du musst lernen, deine Probleme mit den Augen Gottes zu durchschauen. Er hat Augen wie Feuerflammen. Der durchschaut. Du siehst durch dein Leid hindurch, oder was es ist, und du siehst, eine wunderbare Lösung wartet auf dich. Und dann siehst du die Perfektion, die dahinter steht, die Vollkommenheit, die Vollendung. Dein Leben wird nicht von dem bestimmt, was du jetzt hier siehst. Wenn Christus in dir ist, du siehst alles mit anderen Augen. Das siehst du nicht. Er sagt, haben Sie das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Haben Sie das gehört? Habe ich nicht gehört. Will ich auch gar nicht hören. Mich interessieren andere Sachen. Lass dein Leben vom Übernatürlichen bestimmt zu sein. Beim Übernatürlichen musst du immer aufpassen, da gibt es noch den anderen. Du musst dem Teufel nicht alles abkaufen. Der kommt auch mit dem Übernatürlichen. Du musst dem Teufel nicht alles abkaufen. Das ist auch so ein Vertreter. Aber ein Vertreter. Der versucht dir auch etwas aufbinden. Irgendwas, Ramsch, Niederlagen und so weiter. Oder dir falsche Erwartungen und Hoffnungen zu geben. Kauf beim Teufel nichts. Sagst, wir kaufen an der Tür nichts. Du kaufst nur, was du kaufen willst. Und bestellst selbst, was du bestellen willst. Und wie merke ich das? Das ist von Gott oder vom Teufel? Ich gebe dir eine Faustregel. Beim Teufel kostet alles was. Der verlangt etwas. Du musst was machen. Der Teufel gibt dir nichts umsonst. Sei nicht so dumm. Bei Gott alles umsonst, aus Gnaden. Vergebung der Sünden, aus Gnaden. Da musst du nicht beichten. Da musst du nicht Opfer bringen. Aus Gnaden. Befreiung, aus Gnaden. Da musst du nicht etwas tun. Der Teufel, der verlangt immer was. Er gibt nichts umsonst. Er verlangt immer was von dir. Aber Gott gibt dir umsonst. Und das ist ein großes Zeichen. Deine Gebetserhörung, wenn du, weißt du, kriegst umsonst die Gebetserhörung. Da musst du nicht das Geld im Kasten klingen lassen, damit deine Seele in den Himmel springt. Gott tut es umsonst. Und deshalb musst du nicht viel beten, das ist umsonst. Deine Gebetserhörungen gibt es umsonst. Wenn du die Gebetserhörung kaufen musst, dann verkauft dir der Teufel diese Gebetserhörung. Weißt du, Gott gibt dir umsonst. Begreife das. Dieses übernatürliche Leben ist es, da kommt der Teufel. Aber das kriegst du, wenn Saat und Ernte, vergiss es, das ist alttestamentlich. Bei Gott kriegst du umsonst. Du wirst Städte bewohnen, die du nicht gebaut hast. Du wirst Weinberge ernten, steht in der Bibel, die du nicht gepflanzt hast. Also umsonst. Wenn du was tun musst, mühsam alles aufbauen, zusammenbringen, zusammenkratzen, das war nicht vom Herrn. Das war deine Plagerei, menschliche Plagerei, kirchliche Plagerei, religiöse Plagerei. Bei Gott gibt es umsonst. Er sagt, kommt her und kauft es umsonst. Brot und Wasser. Warum gebt ihr Geld für Dinge, wo ihr nicht satt werdet? Kauft umsonst. Also im Alten Testament hat Gott schon im Vorausschau gesagt, kauft bei mir. Jetzt sagst du, wie kriege ich das alles? Wie bekommt man das? Wie bekommt man umsonst? Weißt du, wie du umsonst kriegst? Muss nur Liebkind sein. Muss nur nett lacheln. Muss nur dich dumm stellen. Hilf mir, aber wie kriegt man das umsonst? Muss nur kommen wie der Zöllner im Tempel, nicht wie der Pharisäer. Dem Gott erzählen, Herr, ich danke dir das und das und das. Du sollst nicht vorher danken. Der Pharisäer dankt vorher und hat nachher nichts. Der Zöllner sagt Gott, was los ist und dann dankt er nachher. So, du musst auch da diese Prioritäten. Weißt du, die meisten Leute, die benehmen sich unmöglich. Danke Gott, ich danke dir, dass ich das und das und das, das tue und so weiter. Ich bin so nett jetzt. Jetzt musst du was tun. Nein, du musst zum Heiland kommen und nur sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich habe sowieso nichts. Alles verspielt. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Vater, hier ist dein Lump wieder da. Dein Lumpi. Hast du mich noch lieb? Oh, ich bin so froh, dass du wieder zurückgekommen bist. Wie bekommt man was? Meine Bibel, ich will ganz schnell noch durchgehen. Meine Bibel sagt, den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Umsonst. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Du musst nur einer von Seinen sein. Du musst nur ihm gehören. Sein Eigentum sein. Er gibt den Seinen einfach. Er schützt sein Eigentum, sorgt für sein Eigentum. Die Seinen lässt er nicht in Stich. Du musst nur wissen, ich bin seiner. Ich bin nicht jener und bin nicht derer ihr. Ich bin seiner, ich bin sein Kind. Und Gott wird sein Kind nicht verhungern lassen. Gott wird sein Kind nicht umkommen lassen. Gott wird sein Kind nicht strauchen lassen. Der Herr lässt seine Leute nicht in den Stich. Wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr der himmlische Vater den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Du musst nur sein Wort haben, seine Zusagen. Du musst wissen, was er gesagt hat und dass du seins bist. Du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Egal, was jetzt passiert, umsonst. Was hast du gezahlt deinen Eltern, dass sie dich aufgenommen haben, dich durchgefüttert haben, dich großgezogen haben? Nichts. Und du bist da. Umsonst. Du lebst umsonst. Du bist umsonst auf diese Welt gekommen und du kannst das Leben nicht kaufen. Das ist einfach gegeben worden. Du hast dein Wort, deine Versprechungen. Halte dich da dran. Wenn wir zu Gott kommen, weißt du, wie Gott uns am liebsten haben will? Dass wir zu Gott kommen mit leeren Taschen, leeren Händen, mit leerem Herzen, mit leerem Kopf, mit einer leeren Bibel, mit nichts. Herr, hier, da. Ich möchte jetzt mit Null anfangen bei dir. Und Gott liebt die Nullen, die Nieten, die nichts sind. Komm, so wie du bist. Und lass deine Lehre mit seinem Reichtum ausfüllen. Jetzt. Und du sollst bekennen. Aber weißt du, die viele Christen, die bekennen blödes Zeug. Du musst bekennen, lernen. Was ist bekennen? Wirklich bekennen. Bekenne keine leeren Worte. Weißt du, der Herr sagt, ich will meine Worte in deinen Mund legen. Du brauchst die Worte, die du proklamieren sollst, die du beten sollst, die du aussprechen sollst, die du als Befehl weitergeben sollst. Die Worte musst du von Gott bekommen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du musst also seine Worte haben. Deine Worte müssen gefüllt sein von ihm. Die Bitten habt ihr von ihm. Weißt du, du solltest zum lieben Gott gehen und Herr, gib mir bitte meinen Vordruck für mein Gebetsanliegen. Das wird die vernünftigste Art, wie man vernünftig betet. Und dann musst du nur ankreuzen, was du alles brauchst. Schon Vordruck, so Vordruckformular. Setz nur deinen Namen drauf, mal tut es und dann ist vorgedruckt. Du musst nicht deine Gebete formulieren. Gott hat und der Heilige Geist will deine Gebete formulieren. Da ist schon alles vorformuliert. Die Bitten habt ihr von ihm. Hast du schon die Bitte von Gott empfangen, was du bitten sollst? Du bettelst dich zu Tode, plapperst deinen Mund zu franzig, lauter bitten, bitten, bitten. Du musst die Bitte von ihm haben. Und wenn du die Bitte von ihm hast, ein Wort genügt schon. Ein Wort. Du wirst zum Berg sprechen und der ist nicht mehr da. Die Bitten habt ihr von ihm. Bevor du betest, solltest du Gott bitten, Herr, gib mir die Formulierung für mein Gebet. Oder Heiliger Geist, hilf mir, das richtig zu formulieren. Und dann sagst du das, was der dir gesagt hat, wie du bitten solltest. Und dann sagst du es. Und dann passiert es. Du musst nicht einmal selbst nachdenken, wenn du mit Gott redest. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Wenn ich manchmal absolut nicht mehr durchblicke und nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiter kann, ich bete in Sprachen. Dann habe ich aufgehört zum Denken. Dann hat mein Gehirn Sabbat. Pause, Sendepause. Oh, ich bete in Zungen und preise Gott und lobe Gott und so weiter. Und mein Gehirn geht spazieren und ich kann was anderes denken inzwischen, wenn ich will. Also, und das ist, die Bitten habt ihr von ihm. Wie der Heilige Geist gibt, auszusprechen. Natürlich ist es wichtig, Heiliger Geist, ich möchte jetzt deine Worte aussprechen, nicht mein Blabla. Es ist auch da, dass wir aus dem Geist heraus, durch den Geist, mit dem Geist die Dinge besprechen. Dass der Heilige Geist sagt, was du bitten sollst, wie du bitten sollst. Die Bitten habt ihr von ihm. Er will, dass dir diese Worte so richtig schön in den Mund legen. Sag das so als Diplomat. Dem lieben Gott, sag das so. Formulier das so. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, meine Worte sind Geist und Leben. Stell dir mal vor, meine Worte sind Geist und Leben. Das, was er sagt. Und wenn du seine Worte in deinen Mund nimmst und der Heilige Geist ist es so schön, dir den Mund mundgerecht zuschiebt, dann sind deine Worte Geist und Leben. Jesus sagt, meine Worte und seine Worte in deinem Mund. Gottes Worte bewirken Wunder. Das ist keine Frage. Und bekenne also nicht leere Worte, deine Worte sind immer leer, deine Hände sind immer leer. Erhebe auch deine Hände nicht zum Himmel, wenn sie leer sind. Also du sollst, in der Bibel steht es, wenn du zu Gott kommst, sollst nicht mit leeren Händen kommen. Also wenn du zu mir kommst und von mir was haben möchtest, ein Segen und Gebet und sowas, eigentlich biblisch ist, da sollten wir was mitbringen. Ich habe mal einen Heilungsevangelist miterlebt, der lebt nicht mehr aus Solingen. ein ganz gewaltiger Mann Gottes. Da kommt ein Kranker, schleppt sich nach vorne, er soll für ihn beten, schaute ihn an, war so ein Erzschwabe. Was hast du hier mitgebracht? Sagte nichts, ich bin gar nichts. Er sagt, gehst nach Hause und bring mir einen guten Wein mit, eine Weinflasche mit. Komm morgen, ich werde für dich morgen beten, bring was mit. Komm nicht, deshalb vergesse ich nie, komm nicht leer mit leeren Händen zu Gott. Und dann hat er begründet, wenn wir von Gott was haben wollen, wir sollen nicht mit leeren Händen kommen. Wir sollen etwas mitbringen. Aber was bringst du? Was bringst du, wenn du zu Gott kommst? Was bringst du? Was bringst du, wenn du zu Gott kommst? Nix, eigentlich. Jesus sollst du mitbringen. Du sollst Jesus mitbringen. Du sollst nicht glauben. Dein Glaube taugt sowieso nicht viel. Oder Wissen oder Erkenntnis oder Gefühl. Du sollst Jesus mitbringen. Komm nicht mit leeren Händen. Jesus. Und wenn du Jesus in dir mitbringst und kommst zum Vater, oh, was kann ich für dich tun? Plötzlich öffnen sich alle Türen des Himmels. Was bringst du mit? Wir sollten, wenn wir zu Gott kommen, Jesus mitbringen. Oder den Heiligen Geist wenigstens. Aber der Heilige Geist und Jesus, beide sind drin. Das ist dieses zweischneidige Schwert. Also Jesus und der Heilige Geist. Und dann kannst du fechten. Was bringst du mit? Jesus. Also ich bringe nicht viel mit, wenn ich zu Gott gehe. Ich bringe nur Jesus mit. Und da passiert alles. Da, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit, Leute. Übernatürliches Leben passiert immer da, wo du Jesus hinbringst. Glauben, paar Seifenblasen da, das ist, was ich produzieren kann oder was wir produzieren können, paar tolle Gedanken, alles schön und gut, aber mit dem kann ich nicht viel anfangen. Jesus, wenn Gott Jesus in dir sieht, da tanzt der Himmel. Da tanzt der Himmel, wenn Gott Jesus in dir sieht. Also füll deine Worte mit Geist und Leben. Verwende nicht irgendwelche Zitate oder Argumente oder so von irgendjemandem, sondern verwende Jesu Worte. Die wirken immer. Wenn du von Gott was haben willst, also versuch Jesus mitzubringen. Noch einen Gedanken oder noch ganz kurz noch ein paar, noch nicht fertig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Wenn du auf Gott schaust oder auf Jesus schaust und anfängst, ihn zu betrachten, dann fällt dir alles nacheinander zu. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll oder funktioniert, aber es ist so. Sehe, was Gott sieht und du bekommst, was Gott hat. Fang an, auf Gott zu schauen. Fang an, nach oben zu schauen. Fang an, dir das zu wünschen, was Gott sich wünscht. Und was würde Gott sich heute Abend wünschen, wenn er hier unter uns sein würde. Was würde er sich von dir wünschen? Und dann würde dir das alles zufallen. Wünsch dir das, was Gott träumt. Wolle das, was Gott will. Und die Frage ist schon, wenn du betest, will ich das auch oder will Gott das auch, was ich will? Sein Wille geschieht im Himmel und sein Wille soll auch hier auf Erden geschehen. Erlaube, dass der Wille Gottes hier bei uns passiert. Also trachte nach dem Reich Gottes. Und dann lebst du sorgenfrei, angstfrei, problemfrei, drogenfrei, alkoholfrei, ausgefüllt. Du bist frei. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dieses übernatürliche Veränderung, die Freude am Herrn. Fang an, dich an Gott zu freuen. Denk viel an Gott und Gott denkt viel an dich. Und du wirst von Gott bedacht und beschenkt, was es auch immer heißt. Denk mehr an Gott, als du solltest. Das ist mein Gedanke. Mehr an Gott denken, als ich sollte. Die zweite Meile. Mehr. Also nicht nur am Sonntag an Gott denken, sondern auch die ganze Woche. Und nicht nur in Notzeiten und nicht nur an Weihnachten. Und nicht, wenn Billy da ist. Immer an Gott denken und mit Gott verbunden sein. Lass seine Gedanken zu deinen Gedanken sein, so hoch wie der Himmel ist. Fang an, Gottes Gedanken, auch wenn die zu hoch sind, auch wenn du nicht verstehst, lass seine Gedanken deine Gedanken sein. Herr, das ist mir zu hoch. Lass sein Charakter dein Charakter sein. Und was für ein Charakter hat Gott? Lass sein Wesen dein Wesen werden. Herr, so wie du. Steh mal und vorm Spiegel und sag, Herr, ich möchte so werden, wie du bist. Ich möchte so werden, wie du bist. Lass seine Liebe zu deiner Liebe werden. Lass sein Wort zu deinem Wort über dich werden. Wer sich mit dem Wort Gottes anfühlt, der lehrt sich von all den anderen Worten der Menschen und der Philosophen und alle möglichen Phrasen da. Der fängt an, nach anderen Maßstäben zu leben, wer sich von Gottes Wort erfüllt wird. Der fängt an, du lebst nach einem anderen Maß. Messe dich mit dem Maßstab Gottes. Das sind so die Gedanken, die ich heute Abend beim Wegfahren noch von Gott bekommen habe. Vergleich dich nicht mit den Menschen, vergleich dich mit Gott. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Immer wieder sich an Gott zu orientieren. Und dieses göttliche Maß ist geeicht, immer derselbe, ohne Veränderung, konstant. Das ist das Richtmaß, so sein wie Jesus. Wir wissen nicht, was wir sein werden, steht einmal beim Johannes. Wenn wir auferstanden sind, also werde ich blonde Haare haben, dunkle Haare haben, werde ich einen Bart haben, werde ich keinen Bart haben, so, das weiß ich nicht. Aber wir wissen, steht in der Bibel, wenn dann diese Vollendung kommt, wir werden ihm gleich sein. Ihm gleich. Und das heißt, ich muss jetzt schon so ein Stück Anpassung an Jesus haben. Wenn du das Maß Gottes hast, dann funktioniert auch alles andere in deinem Leben. Dann hast du, wenn du das göttliche Maß hast, hast du Mäßigung. Weißt du, du weißt auch, das ist nichts, das verherrlicht meinen Heiland nicht. Dann bist du nicht übermäßig und nicht untermäßig. Du bist im richtigen Maß. Bist auch nicht maßlos. Und dann kannst du richtig leben. Wenn du das Maß Gottes hast, dann passt du, dann bist du richtig geeicht. Kennst du das Maß Gottes? Das ist diese übernatürliche Veränderung. Ich muss mich ihm anpassen. Nicht er mir, ich ihm. Das ist normalerweise, wir denken immer, ich muss Gott anpassen. Nein, ich kann das gar nicht, wenn ich möchte. Er muss sich mir zu mir herabbeugen und sagen, ich helfe dich, ich hebe dich auf, ich richte dich auf, steh auf und zieh fröhlich deine Straße weiter. Lass dich taufen und so weiter und geh weiter. Wenn du dich mit Gott oder an Gott misst, dann hörst du auf, dich mit Menschen zu vergleichen. Dann kannst du in unruhigen Zeiten ganz ruhig bleiben, kannst deine Feinde entwaffnen und das Übel abschwächen, was so um dich herum ist. Dann kannst du deine Feinde zurückdrängen. Wenn du dich an Gott misst, wie behandelt Gott seine Feinde? Lies mal im Alten Testament. Der wird sie zertreten und der wird das machen und so weiter. Das solltest du ja auch machen mit deinen Feinden. Ja, aber natürlich, wir sind Christen, du sollst deine Feinde lieben. Ja, ja. Aber Jesus hat alles überwunden. Es ist vollbracht. Du musst jetzt nicht mehr mit deinen Feinden dich abgeben und abstrampeln. Und es ist, die Schlacht ist geschlagen. Jetzt musst du nur noch Christus in dir haben und dann hast du deine Feinde unter deine Füße. Erkenne das Übernatürliche, was Gott ist, dieses göttliche Maß. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Pass dich an dieses Urmeter Gottes an. Gott will dich in das Image seines Sohnes verwandeln. Das will er. Und er messt dich. Aha. Vater und Sohn, ihr kennt diese Geschichten da. Früher gab es so Gott wird sie kennen. So Vater und Sohn, so Karikaturen und Zeichnungen und so weiter. Und dann bei diesen Geschichten Vater und Sohn, da hat der Vater seinen Jungen genommen und am Baum eingeschlagen und gesagt, aha, das so bist du jetzt. Und nach einem Jahr kommt der Vater und der Junge stellt sich am Baum wieder und will sich messen, ob er gewachsen ist. Dann plötzlich schreit er und ist entsetzt, Papa, ich schrumpfe. Warum? Der Baum ist schneller gewachsen wie der. Ich schrumpfe. Wie ist es mit dir? Schrumpfst du? Oder wächst du mit Christus mit? Wir sollen mit Jesus zum vollen Mann, oder nein, wir sollen nicht mit Jesus. Wir sollen zum vollen Mannesalter in Christus heranwachsen. Zum vollen Mannesalter, was es auch immer heißt. Nicht schrumpfen. Die meisten Christen schrumpfen nach der Bekehrung. Die fangen mit Begeisterung, Feuer und Flamme an. Und dann ist die erste Liebe erkaltet. Da ist nichts mehr Übernatürliches da. Und deshalb, ich rate euch eins, nicht schrumpfen, sondern sich mehr inspirieren, mit Christus mitwachsen. Lass den Christus in dir wachsen. Hier in Berlin in einer Gemeinde, eine christliche Gemeinde, eine charismatische Gemeinde und was weiß ich, in welcher wie ich das noch alles bezeichnen soll, eine größere Gemeinde. Da ist eine Schwester, kriegt eine verrückte Weissagung, ein verrücktes Gesicht. Der Herr zeigt mir, hier ist die ganze Kirche voller Kinderwegen. Halleluja! Dann sagt sie, der Herr zeigt mir, da sind ganz komische Leute im Kinderwagen, sind Erwachsene, da hängen Füße und Hände und hängt alles raus und die wollen immer nur geschaukelt werden. Die wurden immer nur geschaut. Dann kam doch ein Ordner und hat gleich den Mund zugehalten bei der Schwester. Aber das war schon draußen. Hier in Berlin. Weißt du, es ist nicht populär, die Wahrheit zu sagen und nicht populär, die Wahrheit zu hören und zu verkraften. Weißt du, viele möchten immer so, ach, liebe Kindlein, ach, süße, brave Kinder. Weißt du, wir sollen heranwachsen zum vollen Mannesalter in Christus, aus dem Kinderwagen raus, aus dem Laufstall raus. Wir sollen die Freiheit der Kinder Gottes und wir sollen draußen lernen zu arbeiten, zu leben und zu dienen. Und ja, übernatürlich, Gott leitet uns. Aber weißt du, es ist so schön. Oh, breit aus die Flügel beide. Und ach, meine lieben Kindlein. Nein, Gott will uns, dass wir aus dem Kinderwagen rausspringen. Erwachsene im Kinderwagen ist eine Schande. Ist eine Schande. Und die ganze, das Groß der Christenheit sitzt im Kinderwagen und schunkelt. Gott will, dass wir das Image Jesu haben, mit Gott übereinstimmen, das Urmaß Gottes erreichen und in unserem Leben in perfekter Harmonie mit Gott sind. Und wir sollen Zeugen des Herrn sein und mit ihm entsprechen. Die Zeugen des Herrn sagen immer das, was Gott sagt. Die tun immer das, was Gott tut. Das sind die Zeugen des Herrn. Und wir können es nicht lassen. Die Apostel sind mit Jesus mitgewachsen. Und wie ist es mit dir? Wächst du mit Jesus mit oder schrumpfst du mit Jesus? Er wächst, er wächst, er wächst. Die anderen wachsen mit, aber du schrumpfst. Ja, wie groß bist du jetzt? Papa, ich schrumpfe. Wenn der Heiland dich anguckt und heute Abend misst, nicht äußerlich, wie ist es geistlich? Schrumpfst du oder wächst du? Je mehr du vom Geist Gottes hast in deinem Leben, desto mehr wächst du. Je mehr du Raum dem Heiligen Geist gibst in deinem Leben, desto mehr wächst du. Je mehr du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, desto mehr wächst du. Und je mehr du die Stimme Gottes ausführst, wir sind ja das Ausführungsorgan des Herrn. Wir sind hier, die Gemeinde, als Ausführungsorgan des Herrn. Wir müssen, der Herr wird keinen Engel vom Himmel schicken, jetzt zumindest nicht, um irgendetwas zu tun, jetzt schickt er dich. Und mich. Wenn da jemand Gott lästert und so weiter, dann schickt er dich und sagt, gib dem was auf dem Schlappmaul. Erledige du das. Stopft ihr Maul, steht in der Bibel, stopft ihr Maul. Hier in Berlin, in der Humboldt-Universität, da war ein Professor um die Jahrhundertwende, der hat Gott gelästert, was das Zeug hat hingestellt hat, Plakat, also Professor sowieso beweist, dass es keinen Gott gibt. Dann kam jemand aus Sachsen, geht vorbei, so ein, hier ein Lehrling, Schmied war er, Hufnagel hieß er, hat Bratzen gehabt, also richtige Pfoten. Der sagt, also ich bin Kind Gottes, also aber dass das keinen Gott gibt, der war christlich erzogen von zu Hause, dass es keinen Gott gibt, das will ich mal anhören. Und hört sich das an, was der Professor sagt, verstanden hat er nicht viel. Aber dann sagt der Professor im letzten Satz, und wenn hier, nachdem er Gott so gelästert hat, wenn hier noch jemand ist, also wenn, nachdem er Gott so gelästert hat, und dann müsste der liebe Gott jetzt ihm einen Engel schicken und ihm eine Ohrfeige geben. Dann steht der Hufnagel und geht nach vorne, so schwerfällig wie er war, und gibt einen Watschen, aber so einen Watschen, dass er nach vorne fliegt und sagt, schönen Gruß vom lieben Gott, da schickt er für solche Bengels keine Engels, das macht auch der Huf, kann auch der Hufnagel erledigen. Und zack, und er war draußen. So, und alle haben gelacht und die Show war gestohlen. Ist hier in den Annalen eingegangen, könnt ihr nachlesen, dass sowas passiert ist. Gott lässt dich nicht spotten. Gott lässt dich nicht spotten. Fang an, das übernatürliche Leben zu leben. Das ist so natürlich, Leutchen. Das ist so natürlich. Vielleicht musst du da jemanden durchschütteln, damit er aufwacht. Vielleicht musst du mal einen Schreier loslassen. Und du denkst, das muss der Himmel machen, das muss der liebe Gott machen. Nein, der liebe Gott macht nicht, er schickt dich und mich. Aber du kriegst den Impuls vom Heiligen Geist. Und wenn du den Impuls von Gott hast, Leute, da kann euch niemand hindern, niemand widerstehen, niemand Nein sagen. Die sind ergriffen und die haben Respekt. Warum die Leute von den Christen keinen Respekt oder wenig Respekt haben, ist, dass die Christen tun nicht das, was Gott ihnen sagt. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen, sagt der Herr. Also dein Wort, das Wort Gottes ist ergangen jetzt. Jetzt liegt es bei dir. Ihr habt gepredigt. Gott sei Dank, ich bin frei. Jetzt seid ihr gefordert. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen, sagt der Herr. Tu, was du weißt, auch wenn es nur ein bisschen ist. Auch wenn es nur so wenig ist. Und wenn du sagst, auch was ist das für so viele? Vergiss es. Tu das, was du tun solltest. Was hier dein Herz sagt, nicht der Kopf. Das Rema-Wort muss 30 Zentimeter tiefer ins Herz. So du mit dem Herzen glaubst. Und dann erst aus dem Herzen heraus bekennst. Gott möge dich segnen. Amen. Lass uns aufstehen. Was ist dir wichtig? Was liebst du? Was möchtest du? Zeig mir deinen Weg. Leuchte mit deinem Wort auf meinen Weg. Und ich glaube, heute Abend bekommst du ein Wort, ein Stichwort, einen Gedanken. Wenn Gott zu mir redet, dann höre ich Stichworte. Und höre auch ein Stichwort von Gott in deinem persönlichen Leben. Was sagt er dir jetzt? Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Und wir möchten helle Ohr sein. Und wir möchten genau hinhören, was der Geist der Gemeinden sagt. Oh Herr, in der Offenbarung, in den Sendschreiben, du hast zu den Gemeinden geredet, rede auch zu unserer Gemeinde, rede zu den Menschen, die dein Wort heute Abend hören. Herr, lass das, wir bewegt werden vom Wort Gottes, nicht nur, dass wir nur staunen, nein, sondern, dass wir so bewegt werden, dass wir gehen, dass wir tun, dass wir wandeln, dass wir verändert werden, aus der übernatürlichen Welt, inspiriert von Gott, und das alles aus Gnaden, aus Liebe, aus Freude, aus Begeisterung zu dir. Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du jeden Einzelnen segnen möchtest. Halleluja. Segne auch jetzt die Geschwister, die irgendwo jetzt Fragen haben und was noch nicht beantwortet wurde, beantworte du, Heiliger Geist, heute Nacht im Traum, in der Andacht, im Gespräch miteinander, auf dem Nachhauseweg oder wo auch immer, beantworte du unsere Anliegen. Anbetung sei dir, Jesus. Halleluja. Amen.